Also jetzt hier irgendwie groß rumschimpfen bringt ja auch nichts, ne?
Nee, wir bleiben ja immer sachlich. Das zeichnet
Genau.
uns ja aus. Im Gegensatz zum Verzellnix-Podcast.
So.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisanz. Und ich begrüße am anderen Ende den Ole.
Zum 18. Mal hallo und herzlich willkommen.
Sind volljährig.
Ja, wir sind volljährig. Die Rückrunde startet für uns jetzt. Mal gucken, ob wir 34 Spieltage durchhalten, wa?
Ja, und was haben uns unsere Vereine da auch beschert? Das ist ja also durchaus etwas, worüber man reden kann und sollte
Sollte,
vielleicht.
muss. Und ja, gut, eigentlich will man es vielleicht gar nicht so. Man will es eigentlich vergessen, aber ja. Allianz Brisanz hatte einen schwarzen Sonntag, würde ich mal sagen,
Oh
wa?
ja, Black Sunday.
Angefangen hat das ja in der zweiten Liga. Ihr hattet ja den eheren Anstoß als wir. Wir mussten erst abends um 18 Uhr ran. Ihr um 13:30 Uhr in Würzburg.
Ja, genau.
Fang mal
Und
an.
ja, ich habe es in der letzten Folge doch eigentlich alles gesagt dazu schon, dass ich mir sowas schon denken kann. So, dass man weiß, danach kommen so diese ganz harten Dinger. Man muss da eigentlich die 3 Punkte schon mal holen, damit man im Stadtderby mit einer breiten Brust auftreten kann. Und was passiert? Es passiert genau das, was ich gesagt habe. Eine Niederlage, 3:2. Ja,
Ja,
wo
dann
fangen wir
können wir
da
das
an?
ja, dann sind wir schon fertig, oder nicht?
Ja, im Grunde genommen. Ja, also ich versuche mich jetzt ein bisschen runterzufahren, damit nicht das wieder alles hochkocht und so. Aber ja, im Grunde habe ich es dann irgendwann ja auch, irgendwann habe ich glaube ich auch eine Zeit lang abgeschaltet, bin rausgegangen auf der Terrasse, weil ich konnt mir das nicht mehr angucken. Im Grunde war das für mich ja, ich habe das ein bisschen überspitzt formuliert, eigentlich eine Kopie des Hinspiels, nur dass Würzburg jetzt effektiver war. Das ist zwar vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber guck dir mal die erste Halbzeit aus dem Hinspiel an. Das war im Grunde genommen ähnlich. Würzburg besser, haben aber da einfach auch nicht die Chancen genutzt. Und dann haben wir halt in der zweiten Halbzeit eiskalt zugeschlagen und das Ding dann nach Hause gefahren. Aber das war ja schon so das erste Spiel, wo man dann auch dachte, da läuft nicht alles rund und so, ne? Und das hat sich jetzt also wieder so ein bisschen gespiegelt. Und dieses Mal haben sie eiskalt zugeschlagen, kann man sagen. Es ist ja, im Grunde fing das ja schon an mit der ersten Aktion von Ulreich, der Rückpass. Also man muss eins sagen, Rückpässe auf Ulreich sollte man wirklich in Zukunft vermeiden. Also weitestgehend, weil
Ja.
das funktioniert einfach bei ihm nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn jetzt. Ich habe ihn nie so intensiv verfolgt in den letzten Jahren oder so. Aber dass das so ein Problem ist, das ist unglaublich. Oder ich weiß nicht, ob es am Team liegt oder an was auch immer. Aber das ist schon sehr signifikant. Der hätte sich das Ding ja fast selber reingehauen. Das ging dann schon wieder los, so mit so einer Unsicherheit. Vorher war ja noch, die sind ja eigentlich ganz gut gestartet. Da war ja noch dieser Freistoß von Kittel da an Pfosten. Aber nur so nach 10 Minuten ging das schon los mit diesen Unsicherheiten. Dann kam ja dieses Pleitenpech und Pantor da mit Jamara schießt Haier, glaube ich, ab. Schuss und auch da Ulreich kann man schon mal halten, sage ich mal. Ne? Es ist wieder so eine Nummer. Ja, also ich sag mal, an guten Tagen hält er den auch. Und ja, schon stand es 1:0. Ja, zweites Gegentor. Unser Gidi, der Jung. Das ist auch so eine Sache, das wird irgendwie nichts mehr mit ihm. Ich bin so immer so weit weg davon, oder ich möchte das eigentlich nicht, dass man sich immer so auf einen Spieler fokussiert, weil das war ein kollektives Versagen an dem Tag. Ne? Das muss man schon so sagen, aber es ist einfach so. Also zumindest in der Innenverteidigung, das wird nichts mehr. Und ich hoffe und bete auch, dass der Montag nicht spielt. Also ich glaube auch, wenn das so weitergeht und der noch sich noch mal so Böcke leistet, dann wird's so, dann kommt Sakai Reloaded. Ne? Also, dann werden sich alle auf ihn einschießen und am besten steckst du den jetzt erstmal bis zum Saisonende am besten auf der Bank, weil das funktioniert so nicht. Das ist einfach. Ich sag mal, wenn wir in Führung liegen, so wie in der ersten Halbzeit gegen Aue, dann fällt er gar nicht auf, dann macht er auch ganz gute Sachen. Aber wenn es immer so in Drucksituationen gerät, alles, dann wird es immer schwierig bei ihm. Und also da hat er auch eine unglückliche Figur gemacht, stand es 2-0. Es plätscherte so vor sich hin, aber Halbzeit. Ja, nach der Halbzeit dann gleich das 3-0.
3-0 durch Sondheimer.
Genau, auch wieder so ein Ding, einfach so wie Slalomlauf, einmal so durch, Schuss, rechte Ecke, drin ist er. Im Grunde, wie gesagt, Würzburg hat auch nicht sonderlich viel gemacht, aber die haben einfach die Dinger reingeknallt, wenn sie die Gelegenheit hatten, und Punkt, Ende aus, dann stand es 3-0. Dann ist das Spiel so ein bisschen, ja, eigentlich vor sich hingeplätschert, dann schießt Dutschjak, ist ja da gekommen, der hat ein bisschen Schwung gebracht, das fand ich ganz gut. Heil fand ich übrigens auch sehr gut, den fand ich, das war der positivste Aspekt, ne, also der wirklich so mit so einer gewissen Lockerheit da auch reingeht, ne, und mit Dutschjak, der muss auch zum Beispiel, der muss am Montag meiner Meinung nach auch spielen, der bringt einfach mehr Lebendigkeit in das ganze Spiel rein.
Aber das Tor war ja eher so ein
Frustding, ja, oder nicht? War Frust, aber war ein schönes Ding. Aber was ich bezeichnend fand, ist, dass danach, das war ja noch, welche Minute war das? Du hast das
72.
Na, also gut, 3-1. Ne? Aber sind ja noch 18 Minuten plus Nachspielzeit. Ne? Genau. Da fehlte mir, und das ist der Punkt, da fehlte mir genau das, was so ich eigentlich in den letzten Spielen und in der Hinrunde auch schon eigentlich als positives Zeichen gesehen habe, dass dann Terodde kommt und so, jetzt geht's los, jetzt haben wir aber nochmal richtig auf dem Deister hier. Na, jetzt versuchen wir nochmal alles und scheißegal, ob wir das 4-1 kriegen, aber wir versuchen das jetzt nochmal. Und das hat mir gefehlt. Also wenn du da auch so die Mimik der Spieler, Gestik und Mimik verfolgt hast, da ist kein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das ist dann weiter so vor sich hingeplätschert und dann kam das 3-2 am Ende von unserem Helden Bobby Shue Wood. Das kann man ja auch so sagen, das war ja eher ein Zufallstreffer. Das war ja nicht, weil die gedrückt und gedrückt haben ohne Ende. Das ist einfach nochmal eben dann entstanden. Das war auch viel zu spät. Dann kommt noch hinzu, dass Onana eine gelb-rote Karte bekommt. In meiner Meinung nach, das wird ja überhaupt nicht diskutiert, aber meiner Meinung nach, das ist ein totaler Witz gewesen. Also da habe ich überhaupt nichts gesehen. Also wirklich überhaupt nichts gesehen. Also dass man dafür eine gelbe, ich habe mich letzte Woche schon echauffiert, aber gut, da kann man drüber diskutieren, aber das fand ich jetzt wirklich, wirklich sehr merkwürdig, diese Karte. Aber gut, auf den sollte man sich auch nicht einschießen. Ist ein junger Spieler, kann passieren, den muss man auch schützen. Von dem sollte man auch nicht so viel erwarten. Na, das sind eher so andere Spieler gefordert, wie zum Beispiel, was für mich immer noch ein Phänomen ist, ist ja Narai, ne? Denn der fängt meistens an in der Saison, spielt richtig geniale Spiele, super, wo du denkst, geil und so, das ist echt ein super, schon von Anfang an in der ersten Saison schon war das so. Und irgendwann kommt zu dieser Punkt, da kommt dann einfach gar nichts mehr. Und den fand ich wirklich am schwächsten, muss ich sagen. Also in der Anfangsphase, diese Pässe, diese lustlosen Bälle ins Ausgeschossen, Diagonalbälle, die überhaupt nicht ankamen und also so, das war nun wirklich richtig schwach und das hat er eben auch. Ne? Es ist wirklich, also bei ihm ganz, ganz ambivalent, kann man sagen. Ne? Also das fand ich wirklich schwach. Für mich eine Niederlage mit Ansage, auch wenn da fangen sie an, dann über den Platz zu reden. Den Platz, der wird am Millerntor auch nicht viel besser sein. Das sind so alles Dinger. Ne, das sind alles so Dinger, wo ich sage, das ist ein Spiel, das musst du annehmen, so wie gegen Sandhausen. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, wo sie 4-0 gewonnen haben, aber im Grunde schlecht gespielt haben. Und diese Mentalität, dieses, es geht nicht darum, dass wir sind der HSV, wir müssen hier spielerisch glänzen, wir sind der Tabellenführer, wir müssen was weiß ich was bieten. Nee, müssen sie gar nicht. Ne, im Grunde genommen müssen die versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Du siehst es anhand der Tabellenkonstellation und müssen Wege finden, sich auf den Gegner einzulassen, und das fehlte mir in dem Spiel, und wenn man gegen St. Pauli auch wieder so ankommt, wird das auch nichts werden. Man muss genau wissen, was einen da erwartet, nämlich die Form, einer der formstärksten Mannschaften und ein Burgstaller, der vorne auch ziemlich viel trifft, mehr als Terodde ja auch momentan, taucht ja auch unter. Also ich meine, gut, der kriegt auch kaum Bälle, ne? Das ist klar, aber mir fehlt auch bei ihm das, was ich so gut fand, nämlich dieses Aufbäumende, dieses wir packen das jetzt, ne, das ist eben im Moment eben auch nicht da. Da merkt man eben auch schon, da ist irgendwie was im Kopf los. War ja schon gegen Fürth, so habe ich beim letzten Mal auch erzählt. Und da muss man eben eine Haltung haben, vielleicht muss man auch einfach sich mal defensiv erstmal orientieren, ne, gegen St. Pauli, und versuchen dann einfach ne, die kommen zu lassen. Und wenn Ulreich ja mal einen guten Tag hat und da vielleicht mal drei Dinge auch hält am Anfang, ne? Mhm. Und dann, wo man denkt, ah, St. Pauli wird das heute schaffen, und dann kommt der Konter und dann kommt das 1-0. Und dann, glaube ich, ne, dann wird es so einen positiven Effekt geben. Aber das muss auch erstmal, man muss es sich taktisch da auch einstellen, und mir fehlte das gegen Würzburg total. Wie gesagt, positive Effekte, man kann höchstens sagen, dass Dutschak und Bobby dafür gesorgt haben, dass wir tatsächlich noch Tabellenführer sind, weil das Torverhältnis hätten wir 3-0 verloren. Mhm. Dann wären wir jetzt sicherlich, ich weiß nicht, auf welchem Platz wir wären, aber auf jeden Fall nicht auf dem ersten.
Zweiter wärt ihr dann tatsächlich gerade.
Ja, aber du siehst ja, der Druck wird enorm sein am Montag, weil die anderen Mannschaften spielen alle, und du musst davon ausgehen, dass die alle, ich weiß nicht, ich habe die Partien jetzt gerade nicht vor Augen, gegen wen Bochum, Kiel und Fürth spielen. Mhm. Aber du musst ja davon ausgehen, dass die alle auch einen Dreier einfahren werden. Dann stehen die alle vorm HSV, und der HSV muss eben auch dann abliefern. Der HSV ist zum Siegen verdammt, ich habe das schon mal gesagt. Sonst wird das eben nichts. Und
aber kommen wir nochmal jetzt zum Spiel zurück selber. Also es ist ja in der 72. Minute war ja dann Duziak so nett und hat euch dann wieder so ein bisschen Hoffnung eingebläut, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Und wenige Minuten vorher ist halt Heil für Kittel reingekommen. Ja. Und ihr hattet ja dann tatsächlich noch zwei Wechsel. Der nächste Wechsel passierte dann erst 9 Minuten später. Hätte dann nicht vielleicht dann da schon reagieren sollen, vielleicht da schon, absolut, jetzt nicht unbedingt Wood und Wagnermann reinbringen, vielleicht hätte es ja auch Jatta
Ja, gebe ich dir völlig recht. Ich finde auch, dass er manchmal hat das dann gemacht, in der Halbzeit schon was verändern, und ich bin auch der Meinung, wenn man nach 30 oder 35 Minuten merkt, das geht hier in eine völlig falsche Richtung, muss man da schon reagieren. Das ist ja, damit müssen die Spieler einfach umgehen. Na, es ist eben auch so ein HSV-Ding, so eine Eitelkeiten und so, das ist alles beiseite. Es geht hier darum, dass man irgendwie ein Ergebnis einfährt. Und wenn man selber merkt, oder wenn du eine Reihe siehst in der ersten Halbzeit, den musst du eigentlich nach 30 Minuten rausnehmen, zum Beispiel, meiner Meinung nach. Ne? Mm. Wenn du siehst, auch Hand, hat jetzt keinen Fehler gemacht im Spiel. Ne? Aber wenn du merkst, es ist einfach nicht, er läuft einfach nicht gut. Es ist nicht sein Spiel, dann muss er halt auch raus. Ne? Ja, da muss ein Dutschjag eben rein. So das, ne? Oder du bringst einen Dutschjag mit Hand mal zusammen, ne? Und nimmst Onana raus vielleicht, weil Onana war nun auch nicht sonderlich gut in dem Spiel. Aber dass du zumindest mal einen Impuls setzt und da was veränderst, und das fehlte. Und da musst du früher reagieren. Und du merkst halt an vielen Stellen, dass der Kader eben doch nicht so breit ist, wie man eigentlich dachte. Also zum Beispiel dieser Leistner-Ausfall, das hätte ich gar nicht gedacht, aber der Ausfall von Leistner, der ist wirklich schwerwiegend. Ne? Das ist wirklich der mit die meiste Mentalität, der bringt so eine Rustikalität, kann man sagen. Ja, so, ich sag mal, wie du, wenn du auf dem Platz stehst in Stollhamm, weißt du, so Kreisliga, wie es da zur Sache geht. Und er ist eben so ein Typ, der bringt ihm so ein bisschen dieses Bodenständige und dieses Mitreißende und so ein Typ, der einfach dabei ist. Und das fehlt mir.
Ist einfach so ein Leader halt, ne? So ein Leader, der vorangeht, der auch mal die Jüngeren ein bisschen wachrüttelt. Ja. Und das ist das, was dann halt oftmals vielen Mannschaften fehlt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das dem HSV auch massiv gefehlt hat.
Ich denke auch, dass
Moritz Heyer da in der Innenverteidigung, ich meine, das ist eigentlich seine gelernte Position, aber ich glaube, der hat längst nicht diesen Impact auf das Spiel, wie wenn er auf der 6 gespielt hätte. Gut, dass ihr natürlich jetzt nicht viel Möglichkeiten hattet in der Innenverteidigung, das ist klar. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt einen Jonas David spielen lassen oder sowas.
Das ist für Montag genau die Frage, weil Ambrosius wird zurückkehren. Mhm. Jetzt, aber wer spielt daneben? Da bleibt er ja im Grunde genommen, nur Jung.
Ja.
Und da sage ich, das ist, glaube ich, in dem Spiel gar keine gute Lösung. Da bleibt ja eigentlich nur Haier. Oder du musst mal versuchen, du musst mal einen Jamera dahinstellen oder einen Wagner mal, um das auszuprobieren.
Was ist mit David Kinsomi? Der hat doch in Kiel lange Zeit als Verteidiger auch gespielt.
Ja. Aber das sind so Dinge, die musst du in dieser Trainingswoche natürlich wirklich, wirklich überprüfen. Wer kann diese, weil es gibt noch Van Drongelen, der ist allerdings, der war letztes Mal nicht im Kader und man sagt ja, er kann schon wieder, aber für mich ist das auch ein Riesenwagnis. Also den da jetzt reinzustellen, so von 0 auf 100 in so einem Spiel, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee wäre, aber der ist ja auch ein ähnlicher Spieler.
Ich habe da ja so ganz gute Erfahrungen mit Spielern, die einen Kreuzbandriss hatten und dann zu früh wieder reingeschmissen werden, die eigentlich eine Hoffnungsrolle bei einem Verein spielen. Also der HSV ist, glaube ich, gut beraten, wenn sie da geduldig bleiben und dann sich wirklich die Hoffnung machen, so ab Spieltag 30 den eventuell dann wirklich effektiv einsetzen zu können, ne? Genau. Also ich tue mich da immer schwer mit Spielern, die einen Kreuzbandriss hatten. Das ist ja jetzt nicht einfach mal nur eben so eine Muskelverhärtung, wo man 14 Tage ausfällt, sondern das ist schon wirklich eine schwerwiegende Geschichte. Mhm. Und ich glaube, wenn dann Rick von Drongelen dann für nächste Saison bei euch fit ist, egal ob jetzt erste oder zweite Liga, wird das schon ein wichtiger Bestandteil sein. Also ich glaube, da sollten die Hamburger ein bisschen geduldig sein und sich den nicht verheizen, weil wenn er zu früh reinkommt, dann bricht das wieder auf und dann fehlt er noch ein Jahr und dann kannst du ihn eigentlich schon fast abhaken. Also
ja, das ist richtig und das sehe ich auch so, den sehe ich auch noch nicht als Alternative für Montag an, aber was ich auf jeden Fall sage ist, man muss da diese Woche wirklich rumdoktoren und testen, wer kann diese Position einnehmen, wer auch eine Alternative zu Jung finden. Na, im Mittelfeld, sage ich mal, haben wir mehr Optionen, ne? Da gibt es einige Möglichkeiten, ne? Und Narei muss raus, meiner Meinung nach, gegen St. Pauli, die ja, ich sag mal, offensiv sehr gut sind, aber defensiv natürlich auch immer für ein Gegentor gut sind. Und vor allen Dingen, da muss man schnelle Außenpositionen haben, da würde ich einen Jatta wieder reinschmeißen. Ich frage mich ja sowieso immer, was da los ist. Ne? Dann spielt er relativ gut und ist dann wieder raus. So, ne? Und dann kommt dann plötzlich Narei gegen Würzburg, da fragt man sich dann auch, war die Trainingswoche so schlecht, was ist da los? Ne? Und ja, da muss man auf jeden Fall, ich finde, in der Aufstellung muss sich was ändern. Dutschak muss definitiv rein, meiner Meinung nach. Der kann so ein bisschen, der bringt halt auch so ein überraschendes Momentum rein. Ne? Und dann kann man nur hoffen, dass vielleicht mal Terodde wieder trifft. Und Windsheimer, weiß ich nicht, was mit dem los ist. Der hat ja dann auch so ein bisschen irgendwie gerade eine Schwächephase, aber der wäre ja auch noch eine Alternative, sag ich mal. Ne? Aber ja.
Zum Ausblick kommen wir ja aber auch
erst. Ausblick sind wir, also das sind eigentlich so die Punkte, also die mir so einfallen zum Spiel. Also im Grunde hat es mich nicht wirklich groß überrascht, sondern eigentlich fühlte ich mich relativ bestätigt. Es gibt Baustellen, jede Menge beim HSV. Es ist auch mit Ulreich. Es ist halt, den habe ich ja immer in Schutz genommen. Ne? Also und gesagt, der braucht seine Zeit. Ist auch, sehe ich auch nach wie vor so. Also das Letzte wäre, den jetzt rauszunehmen.
Ja, das wäre
Schwachsinn. Das bringt gar nichts, ne? Das bringt gar nichts. Aber er muss jetzt auch einfach mal, auf Deutsch gesagt, muss er jetzt mal abliefern. Ne? Das ist jetzt, wird jetzt wirklich Zeit, jetzt kommt wirklich das letzte Drittel, vielleicht die letzten 12 Spiele. Der muss jetzt wirklich mal zeigen, warum er Champions League gespielt hat, warum er vom FC Bayern zum HSV gekommen ist. Und der muss jetzt auch einfach mal, ich meine, hält auch mal gute Dinger dazwischen, das ist klar, aber was er da so zwischenzeitlich für Unsicherheit reinbringt in die Abwehr, ne, das hat halt eine Ausstrahlung und das merkst du halt. Ne? Wenn der da das Ding sich fast selber reinhaut und ein paar Minuten später fällt das 1-0. Ich meine, da will ich jetzt eine Kausalität nicht unbedingt herstellen, aber irgendwo strahlt das schon was aus das ist eben so, das sind so die Punkte und diese Spieler, die müssen jetzt einfach auch mal abliefern. Die müssen jetzt einfach mal zeigen, warum sie da sind und dass sie was erreichen wollen. Ansonsten wird es genauso enden und die Parallelen sind ja nun eindeutig da zu den letzten beiden Saisons. Also das kann man nicht von der Hand wischen, dass das irgendwo alles sich ziemlich ähnelt. Die Rückrundenbilanz ist schlecht. Kann man auch nicht anders sagen. Es fängt schon beim ich muss jetzt hier Lüch zitieren, das fing schon in Nürnberg an, stimmt auch. Beim Nürnberg-Spiel war es schon so ein bisschen so, da hat man sich schon mit dem Punkt zufrieden gegeben, hat auch nicht viel investiert in dem Spiel. Gegen Düsseldorf war es auch so ein Plätschern. Gegen Aue hat man ein Spiel, was man völlig dominiert hat, das hat an Darmstadt erinnert, vor 2 Jahren aus der Hand nehmen lassen. Ja, und dann eben Fürth. Ja, das sind so Spiele, da musst du eigentlich auch einen Dreier einfahren mit der Dominanz, die du da hattest. Na, auch wenn es jetzt nicht eine Chance nach der anderen gab, aber das sind eben Heimspiel und da hast du dann halt einen Verfolger da, da musst du eben dann eben die Punkte mal holen. Ne? Und
Verfolger und gegen Verfolgern Punkte holen. Da hast du ja eigentlich jetzt mir eine gute Überleitung gegeben, ne?
Ja.
Zum SV Werder.
So, den Ausblick muss ich ja noch machen, oder nicht?
Den machen wir gleich.
Den machen wir gleich
am Anschluss. Ah, Sutje. Ja, wie du gesagt hast, gegen Verfolger dann mal 3 Punkte holen. Das wäre schön gewesen. Was hast du von dem Spiel mitbekommen bei Werder?
Das habe ich sogar in größeren Teilen als beim letzten Mal gesehen, ja. Ja,
siehst du, also guckst du bitte, nicht. Freitag guckst du bitte kein Fußball, denn ich habe das Gefühl, wenn du Werder guckst, dass das nie was wird.
Ich habe auch schon Siege gesehen, also das kann nicht sein.
Ja, nein. Werder hat in Hoffenheim gastiert, um 18 Uhr ging es los und man war irgendwie in ganz Bremen. So eine leichte Euphorie hat sich breit gemacht. Der Verein hat dafür gesorgt einerseits, weil man immer irgendwie sich als relativ souverän dargestellt hat. Und dann kommt das Hoffenheim-Spiel. Hoffenheim vor dem Spiel, vor 18 Uhr tatsächlich mit gleicher Punktzahl. Ein Spiel mehr und der schlechteren Tordifferenz hinter uns. Und gerade mit Hinblick darauf, dass wir halt nur mal ein Spiel weniger haben zurzeit, wäre es ganz lukrativ gewesen, eventuell Hoffenheim einfach mal zu schlagen. Ja. Gänzlich unmöglich war es ja nicht. Hoffenheim war am Donnerstag vorher noch mit Molde beschäftigt. In Villarreal wurde gespielt. Es ist 3-3 ausgegangen. Da hat man sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Dazu kam eine absolute Personalnot bei den Hoffenheimern. Man hat mit Ach und Krach einen 18-Mann-Kader zusammengestellt und man ist auch mit einer Innenverteidigung gestartet, die mehr als abenteuerlich klingt. Ich glaube, Grilic, ein Ex-Werderaner, hat zentral in der Dreierkette angefangen zu agieren. Vogt war nämlich gesperrt. Und dann kam Kasim Adams rein, spielte dort ebenfalls und ich glaube, Bogarde war das, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war die Innenverteidigung und allgemein die Aufstellung bei Hoffenheim relativ abenteuerlustig sogar. Und es machte sich so ein bisschen mehr Hoffnung dann tatsächlich noch in einem breit. Richards war es nicht, Bogarde. Richards hat gespielt, also Richards, Adams und Grilic. Und Werder eigentlich, bis auf dessen, dass Augustinsson ausfiel, mit der möglichsten Bestbesetzung gestartet. Und dann geht's los. 18 Minute gibt's eine gelbe Karte für Toprak wegen einem absichtlichen Handspiel. Hat damit den Spielfluss blockiert. Kann man machen. 18 Minute ist ein bisschen zu früh für sowas, meines Erachtens auch. Und dann wirkte Toprak ab da so ein bisschen gehemmt, hatte ich das Gefühl. Ab da wirkte Werder, beziehungsweise Werder wirkte eigentlich auch von Sekunde 1 irgendwie nicht ganz fit, also im ganzen Kollektiv. Also das war wirklich ganz, ganz grausam. Du hattest jetzt nicht einen Spieler, wo du gesagt hast, okay, da hat sich so ein bisschen dagegen aufgebäumt. Manchmal hast du ja auch so einen Tag, wo nichts läuft und manchmal passiert das dann auch, dass alle 11, die dann auf dem Platz stehen, das dann auch irgendwie nicht hinkriegen. Und das ist ja auch überhaupt gar keine Schande. Also Hoffenheim, nur weil die jetzt in der Liga mal relativ weit unten stehen, beziehungsweise nicht oben, wo man sie ja eigentlich immer irgendwie hinordnet, also so zumindest an den europäischen Rängen sieht man sie ja meistens, heißt es ja nicht, dass die schlecht sind. Sie spielen in der Euroleague eigentlich eine relativ gute Saison auch und man hat sich auch so ein bisschen gefangen, habe ich das Gefühl, in Hoffenheim. Und auch Munas Dabur kommt so langsam wieder in Fahrt und macht seine Tore auch leider gegen Werder Bremen. Und und dann so ab Spielminute 20 hörte Werder auf einmal Fußball zu spielen. Also vorher war das auch nicht unbedingt der große, gute Fußball, den man auf den Platz gebracht hat, aber wie gesagt, im ganzen Kollektiv einfach schwach. Also Bittencourt hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Rashica, Sargent, also alles, was so für die Offensive zuständig war, total abgemeldet vom Spiel. Überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz grausam. Und das ist dann halt auch so, da fehlte mir der Moment, wo ein Spieler einfach mal eine gelbe Karte mit Absicht sich abholt und einfach mal jemanden wehtut. Also jetzt nicht unbedingt verletzt, aber einfach mal jemanden wehtut, einfach mal einen umzuholzen. So ein Thorsten Frings halt, der hat das gerne auch mal gemacht, wenn es da nicht so ganz gelaufen hat.
Besonders gegen den HSV.
Genau, da war er dann auch berühmt-berüchtigt für, dass er einfach mal eben seine Mannschaft dann so ein bisschen wach gemacht hat. Einfach mal da einen umgeholzt hat. Und das fehlt Werder einfach schon seit letzter Saison im Prinzip. Also da ist keiner, der dann mal da dieses Risiko eingeht. Bargfrede war da auch mal für bekannt. Der hat, da war ich sogar live im Stadion gegen Ingolstadt. Das erste Spiel, wo Ingolstadt im Weserstadion war, lief überhaupt nicht für Werder. Und in der 90. Minute in der Nachspielzeit, ich glaube, vierte Minute in der Nachspielzeit, der Schiri hatte schon die Pfeife im Mund, knallt dann Bargfrede, irgendein Ingolstädter von hinten um. Und sowas fehlt einfach. Hat dafür auch rot gekriegt, war seine einzige rote Karte in seiner Karriere. Aber sowas fehlt halt einfach. Einfach jemand, der da mal wie ich dann reingeht, einfach wehtut, einfach beißt und einfach mal sagt so, Leute, ey, stattfinden jetzt bitte. Und dann in das 1:0 von Bebu in der 26. Minute, Friedel und Toprak versuchen da auf Abseits zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, das war das, wo sie erst Abseits entschieden haben.
Und das war wirklich ganz, ganz traurig. Friedel hebt den Arm, beschäftigt sich dann so diese berühmten 21, 22, 23, diesen Augenblick, dann eher damit zum Linienrichter zu gucken, beziehungsweise zum Unparteiischen, als dann loszulaufen. Mhm. Und Toprak schaltet auch einfach viel zu spät. Also irgendwie war da Müdigkeit oder so im Spiel. Ich kann es mir nicht erklären, was das war. Auf jeden Fall dann 1:0. Blödes Gegentor. Sah richtig blöd aus. Es war ein einfacher Diagonalball in die Spitze von Samaseku. Ja. Und dann steht das da 1:0. Also Hoffenheim bis dahin auch nicht wirklich die offensiv bessere Mannschaft. Es war bis dahin ein absolutes Mittelfeldgeplänkel. Nur Werder hat dann einfach noch weniger stattgefunden. Beim 2:0, das von Baumgartner, kriegt Baumgartner von Toprak und Friedel Geleitschutz bis zur Unendlichkeit wahrscheinlich. Also der hätte auch durchs Tor laufen können. Ich glaube, da wären sie nicht rangegangen. Und auch da fehlt mir einfach so dieses Risiko. Ja gut, dann holze ich ihn um. Entweder spiele ich den Ball und es gibt keinen Elfmeter. Und im schlechtesten Fall gibt es Elfmeter. Rote Karte, also Doppelbestrafung gibt es ja nicht mehr, außer du klopfst da irgendjemanden halb tot im Strafraum, dann ist es noch eine andere Geschichte. Und dann hast du da halt beim Elfmeter noch die Chance, dass der Ball entweder rüber oder daneben geht oder der Torwart hält mal und wird, ja, mein Gott, dann fällt auch wieder das 2:0, aber es sieht nicht so kläglich aus. Und diese Wirkung, die das dann im Endeffekt hat, dass ich dann da so einen Spieler durch den 16er laufen lasse mit meinem Mitspieler, das ist schon, also da habe ich gedacht, boah, geil, jetzt geht das wieder los, wir haben endlich Werder aus der letzten Saison wieder zurück. Und dann Halbzeit, Hoffnung war getilgt, also nach dem 2:0 war bei mir die Hoffnung auch auf den Punkt eigentlich relativ gering. Veljkovic wurde ausgewechselt, war sowieso angeschlagen und hatte auch noch wohl irgendwie eine kleine Blessur dann wieder zusätzlich gekriegt. Romano Schmid kam rein, also ein Achter, Nomineller, ein Zehner, so ein Spielgestalter, ein Quirliger, so kam rein. Das war erstmal eine gute Affektwirkung. Und Kofeld hat sich dann auch in der zweiten Halbzeit versucht, von der Dreierkette endlich mal zu verabschieden, also Dreier-Fünferkette. Und hat dann tatsächlich in einem 4-4-2 mit einer Raute angefangen zu agieren. Das, was Werder eigentlich spielen wollen würde. Nur fehlt halt so dieser Sechser bei Werder, der dann das halt im Idealfall ausspielen kann. Und man hat es versucht. Es wirkte auch in den ersten 3 Minuten so, als würde Werder sich aufbäumen. Mhm. Aber dann kam halt, Bebu auf Dabur und der steht dann im Rücken von 2, 3 Innenverteidigern und kann dann aus, was waren das, 5, 6, 7 Metern einschieben. Das war in der 50. Minute. Ab dahin plätscherte das Spiel vor sich hin. In den 90. Kam dann noch dieser Jorginho Rütter dann auf einmal zum Schuss sein erstes Bundesligaspiel, oder nee, sein zweites Bundesligaspiel, aber sein erstes Tor. War ein Sonntagsschuss aus der zweiten Reihe abgeschlossen und dann war es das. Also das war nicht unbedingt das schönste Spiel von Werder. Man hat sich ganz schön
die Tordifferenz auch kaputt gemacht. Also die war ja relativ gut sogar. Man hatte nur minus 3 Tore. Mhm. Und mittlerweile ist es dann halt so, dass das jetzt mit einem 4-0 im Rücken ein bisschen schlechter aussieht. Offensiv überhaupt gar keine Strahlkraft. Also Rashica Sargent, auch Bittencourt, absolut alle ohne Effekt. Bittencourt, da habe ich mir auch noch aufgeschrieben hier, hat dann die Standards übernommen, weil Augustinsson ja nicht gespielt hat. Auch die Standards seit Jahren allgemein ganz katastrophal. Augustinsson bei den Ecken, das ist so eine Geschichte, das funktioniert ab und zu mal. Bei Werder, sobald es irgendwie Freistöße aufs Tor gibt, also so diese 16 bis 25 Meter Range, sag ich jetzt mal, wo man sagt, den kannst du direkt aufs Tor bringen. Absolut ungefährlich, geht immer rüber. Bittencourt ist da meines Erachtens überhaupt keine Option. Also der hat dann die ersten Ecken reingebracht, ein paar Freistöße geschossen. Das ist schon ganz, ganz, ganz traurig gewesen tatsächlich. Und das Schlimme ist an dieser Niederlage, dass man halt hoch 4-0 verloren hat, dass man sich da so eine Klatsche eingefangen hat. Und das Torverhältnis sich ein bisschen kaputt gemacht hat dadurch.
Ja, ich sag mal, das kulminiert alles doch wahrscheinlich in diesem Spiel, dann diesem Nachholspiel gegen Bielefeld. Ich glaube, das ist das wirklich die Partie, die müssen sie dann wirklich gewinnen, um, sage ich mal, sich da irgendwie abzusetzen. So, ne?
Das, also selbst dann ist es immer noch so eine Geschichte.
Ja,
also,
aber ich glaube, das ist schon ein ziemlich wichtiges Spiel. Ich meine, jetzt spielt er gegen Frankfurt, ja. Aber das ist ja schon der Ausblick, ja. Aber ja. Das ist natürlich das ist ja alles sehr ähnlich, sage ich mal, zwischen unseren beiden Vereinen. Das ist ja auch, Frankfurt ist ja auch gerade aktuell so die Mannschaft der Stunde, kann man ja sagen.
Schon, ja, genau.
Das ist ja neben Wolfsburg vielleicht so, die wirklich auch gerade alles gewinnen. Und und wir spielen gegen St. Pauli, die gerade alles gewinnen. So, das ist schon witzig.
Ja, also Bielefeld ist ein enorm wichtiges Spiel. Keine Frage. Der Zeitpunkt, wie es jetzt angesetzt worden ist, ich finde den ist halt noch, echt kritisch, ne? Also das ist, wenn ich mir das jetzt mal wirklich angucke, also ich gehe jetzt mal eben, rufe ich mir mal nochmal auf, damit man jetzt auch wirklich die Daten einfach mal wirklich nochmal vor sich stehen hat. Das ist jetzt Freitagsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Dann kommt das Regensburg-Spiel. Das wird ja jetzt gleich auch noch eben thematisiert, beides jeweils. Und dann geht das am nächsten Sonntag, am 7.3. dann gegen Köln. Und
ja, das ist
auch ein genauso immenses, wichtiges Spiel wie Bielefeld. Und wenn ich mir dann angucke, dass du jetzt gegen Frankfurt, gut, das Spiel kannst du eigentlich schon so ein bisschen abhaken, komme ich gleich zu. Ja. Regensburg-Pokal wäre wichtig, also ist wirklich wichtig, alleine für die Mannschaft, dass man da den Sieg holt, um sich wieder so ein bisschen aufzubäumen. Denn ich gehe jetzt einfach mal wirklich mit einer Niederlage gegen Frankfurt aus, dass man da nochmal sich so ein bisschen Mut holt. Dann spielst du gegen Köln, hast aber am Dienstag gespielt. Köln wird nicht am Dienstag gespielt haben oder am Mittwoch. Die sind ja nun mal gegen Regensburg rausgeflogen.
Deswegen ist der Pokalsieg, also ein Sieg im Pokal, relativ wichtig, damit sie damit mit Schwung, sage ich mal, gegen...
Ja, genau. Ja? Aber wenn ich mir dann angucke, dass Regensburg jedes Mal im Elfmeterschießen weitergekommen ist, ist das dann halt so eine Geschichte, wo man dann so ein bisschen Bammel vorhaben muss, dass das Spiel über 90 Minuten geht, wenn es über die absolut volle Distanz geht, mit einem Elfmeterschießen, und Werder dann auch weiterkommt, dann frage ich mich, ob der Fitnesszustand bei Werder dafür überhaupt ausreicht. Denn der Kader ist nicht darauf ausgelegt, eine Doppelbelastung zu haben. Überhaupt nicht. Also, wenn ich mir das angucke, dass die erste Garde immer relativ sich gut anhört, dahinter aber nichts mehr kommt, dann tut das schon so ein bisschen weh. Und dann hast du Köln und dann 3 Tage später darauf Bielefeld. So, das sind dann jetzt 3 immens wichtige Spiele nach dem Frankfurt-Spiel. Und wenn du es jetzt dann ja im Prinzip hinkriegst, gegen Frankfurt dir die nächste Pleite einzuheimsen, auch wieder über so ein 3-0 zu sprechen, dann hast du A, in den letzten 3 Bundesligaspielen kein Tor mehr geschossen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Freiburg kein Tor geschossen, Hoffenheim kein Tor geschossen. Wenn ihr jetzt gegen Frankfurt auch kein Tor schießt, die Defensive steht bei denen ja auch relativ gut. Ja. Hariasis, also Köln und Bielefeld hintereinander weg, 2 immens wichtige Spiele, denn dann geht's los. Ne? Also nochmal so als kleinen Reminder: München, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Mainz, Berlin ist dann der Fahrplan.
Ja, da wird's abgehen, ja.
Und also im April, das wird ganz, ganz lustig.
Ja.
Es ist absolut.
Das, was ihr da habt, haben wir jetzt.
Genau. Und das ist absolute Gefahr, unten reinzurutschen. Es ist jetzt absolute Pflicht eigentlich, ja, das Frankfurt-Spiel irgendwie zu überstehen und dann Regensburg schlagen, Köln schlagen, Bielefeld schlagen und dann hoffen, dass ich irgendwie in diesen Spielen, die ich da habe, von Mitte März bis Ende April, dass ich da vielleicht ein oder zwei Spiele überraschend gewinne. Denn ich sag mal so, hole ich jetzt in den nächsten drei Ligaspielen keine 6 Punkte, im Idealfall sogar 7 Punkte, dann ist man unten drin und dann sehe ich da schon wieder schwarz, denn die Mannschaften von unten kommen ja nun mal nach. Ne? Mainz ist wieder erstärkt und Berlin wird auch, sobald die Spieler dann verstehen, was Dardai von einem will, wird dann auch da so ein kleines Aufbäumen kommen und dann, ja, Köln wird auch langsam wach, habe ich das Gefühl. Es ist jetzt zwar noch nicht so effektiv, aber das wird ganz, 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 ganz bitter noch für Werder, wenn es jetzt genau so weitergeht wie gegen Hoffenheim tatsächlich.
Ist natürlich auch immer so, wenn du so, bei Bremen ist natürlich die Gefahr, es gibt zwei Gefahren, ne? So, die eine ist, die waren ja die ganze Zeit so immer so, passiert schon nichts, ne? Platz 12 und so weiter, da ist natürlich die Gefahr, nach unten zu rutschen, immer da, und andere Mannschaften, die du eigentlich im Grunde schon so ein bisschen abgeschrieben hast, wie Mainz, die kommen jetzt plötzlich und haben schon 17 Punkte. Mainz, glaube ich, auch wird das schaffen, also da bin ich, also ich sehe da eher Bielefeld, Hertha und Köln oder auch vielleicht sogar noch Augsburg da auch noch im Rennen. Wobei Augsburg ist auch immer so ein Team, ne? Die schreibst du auch im Grunde immer ab, ne? Die werden dann noch reinrutschen, aber meistens schaffen sie es dann irgendwie, ne? Die haben also diese Mentalität doch dann da, in den Spielen dann doch noch irgendwie die Punkte zu holen, und es wird noch spannend, sage ich mal, alles, ne?
Und, ja, Werder ist halt auch selber schuld, also wenn ich mal zurückblicke jetzt nur auf die jüngsten Spiele, ne? Gegen Freiburg hätte man vielleicht mal einen Sieg einfahren können, wenn man offensiv ein bisschen stärker gewesen wäre. Gegen Schalke spielst du nur unentschieden. Das sind jetzt schon wieder 4 Punkte, die ich jetzt dann alleine nur in den letzten paar Wochen dann halt so sehe. Ne?
Ja. Und das ist natürlich Das ist natürlich auch noch dieser Déjà-vu-Effekt. Also, ne, also sozusagen, letzte Saison sind ja noch viele Spieler da, die das die letzten Jahre auch mitgemacht haben. So, ja, genau. Die jetzt die meiste Zeit so gedacht haben, dieses Mal, wir sind schon auf gutem Weg. Und wenn dann jetzt noch eine Niederlage kommt und die anderen kommen, dann geht das im Kopf dann auch wieder los. So, ne? Ja, und rutschen natürlich. Wir, haben wir wieder eine Relegation oder sowas. Ne? Kann ja alles wieder kommen. Und ist schon psychologisch schwierig, glaube ich auch.
Also das Potenzial dahingehend, ich meine, das ist jetzt hart zu sagen, nur weil wir jetzt 4-0 verloren haben gegen Hoffenheim, das kann ein Ausrutscher sein, und Freitag gewinnen wir überraschend gegen Eintracht Frankfurt auf einmal. Das kann ja auch, ne, im Fußball kannst du ja nicht absolut vorsehen, was passiert. Aber es ist natürlich hart dann zu sagen, okay, wir haben jetzt gegen Hoffenheim 4-0 verloren, wir rutschen jetzt runter. Das ist hart, aber das Potenzial dahingehend, das ist einfach absolut jetzt gegeben. Viele werden vielleicht wieder den Arsch auf Grundeis haben, wie du ja gesagt hast, die das letzte Saison mitbekommen haben. Und dann bist du nach so Spielen wie gegen München, Wolfsburg, Leipzig, Dortmund, also das sind wirklich Hammerwochen, die du dann jetzt vor dir hast.
Ja.
Von daher.
Auch das Pokalspiel ist natürlich einerseits eine Riesenchance und andererseits eine Riesengefahr. So, ne, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Einerseits ist natürlich, also ich bin ja der Meinung, das musst du natürlich unbedingt gewinnen, weil du bist im Halbfinale im Pokal, sage ich mal. Ne?
Natürlich, natürlich.
So, auch finanziell. Und dann noch ist noch finanziell und dann noch ein Spiel und du bist in Berlin. So.
Ja.
Und das muss dann auch erstmal gespielt werden, Finale.
Genau.
Und Bayern sind raus. Also das musst du natürlich ernst nehmen, die Nummer. Und das ist eine Riesenchance. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, es gibt ja auch immer so diese Phänomene, dass es Mannschaften gibt, die total schlecht sind in der Liga, aber im Pokal durchstarten und fast bis ins Finale kommen. Das gibt es ja nun auch. Ne? Weil da in dem Wettbewerb funktioniert es. Man geht mit einer ganz anderen Einstellung rein, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt ein K.O.-Spiel. Da geht es nur darum, im Ligaspiel geht es um 3 Punkte oder möglichst viele Punkte zu holen. Und die anderen spielen ja auch alle, ne? Und das ist eben der Punkt. Das ist ein ganz anderer Wettbewerb. Und kann immer so oder so laufen. Und das ist jetzt schon, der Trainer ist jetzt wirklich gefragt, das ist gut zu moderieren, würde ich sagen.
Ja, dann moderieren wir doch jetzt erstmal den Ausblick an. Fangen wir mal chronologisch an, würde ich sagen, oder?
Ja.
Freitag, bitte. Werder zu Hause gegen Frankfurt.
Ja.
Ja, ich halte mich kurz. Also alles über einen Punktgewinn ist erstmal eine Überraschung für mich nach diesem Auftritt in Hoffenheim. Also ja. Nach dem jüngsten Ergebnis. Die einzige Hoffnung, die ich tatsächlich so ein bisschen habe, ist das Spiel der Frankfurter. Denn die sind ja nun mal darauf bedacht, eigentlich das Spiel zu machen. Und ich glaube, das werden die sich auch nicht unbedingt aus der Hand nehmen lassen. Ich glaube, die wollen früh versuchen, möglichst deutlich zu führen, um dann entspannt ins Wochenende gehen zu können, sage ich mal ganz vorsichtig. So könnte Werder sich dann darauf halt wirklich verlassen, den Fußball von Frankfurt zu zerstören und zu kontern. Also das, was die ja im Prinzip seit Jahren eigentlich machen. Ja, also aufstellungstechnisch kannst du da auch eigentlich im Moment nicht viel machen. Über die Torhüterposition brauchen wir nicht diskutieren. Wenn Augustinsson ausfällt, wird Gebre Selassie und Agu wieder über die Außen starten. Innenverteidiger sollten bei 100% sein. Also gehe ich da auch von aus, dass sich mit Veljkovic, Toprak und Friedl das gefundene Trio wiederfinden wird. Eggestein, Möwald werden dann auch auf jeden Fall spielen, denke ich. Ich glaube, Bittencourt wird wieder einen Denkzettel bekommen. Beziehungsweise hoffe ich es ein bisschen. Ich hoffe, dass ein Bomb spielt, der ja eigentlich so den Körper zumindest dazu hat, mal dieser hölzerne Fuß zu sein, den ich ja im Prinzip fordere. Und der Leistnerfuß. Und vorne wird es dann auch wieder auf Rashica und Sargent dann zurücklaufen, weil einfach Selke und Füllkrug nicht die schnellen Konterstürmer sind, sondern eher diejenigen, die vorne dann vollstrecken. Ich verlange zumindest eine Reaktion zu sehen und dass man lange auf ein Unentschieden hoffen kann, das würde schon ganz gut tun, glaube ich.
Aber wen wollt ihr denn haben, der Kostic stoppt? Weil wenn der loslegt auf dem Außenposition, ich kenne ihn ja noch aus Hamburger Zeiten, das war ja wirklich, du hast gemerkt, der kann was, ne? Das hast du immer gemerkt. Und du hast immer dich gefragt, warum,
ne? Warum nicht beim HSV?
Warum bringt dir das nicht auf den Platz? Aber der spielt ja jetzt, der hat ja jetzt auch die Delle gehabt, aber wo Jovic jetzt wieder da ist, ist da ja, dreht er ja wieder durch, ne? Und also den zu stoppen, also diese Kombi Kostic-Jovic ist natürlich schon wirklich sehr, sehr durchschlagend. Also da musst du wirklich
gut sein. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass Augustinsson fit ist gegen Frankfurt. Dass Agu eventuell da rechts spielt, weil Gebre Selassie wird den nicht unter Kontrolle kriegen. Da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube auch nicht, dass er Gebre Selassie unten lassen würde. Also da ist dann so die Hoffnung, entweder ist Augustinsson fit und Kofeld hat mal diesen Geistesblitz und akzeptiert das, dass Gebre Selassie längst nicht mehr der Typ ist, der es mit jedem Flügelspieler aufnehmen kann. Dann würde ich mir nämlich gerne Agu aufgrund seiner Schnelligkeit erstmal da wünschen. Und ich glaube, dann ist es auch ganz gut, dass Veljkovic auf unserer rechten Innenverteidigerposition steht. Der kennt nun mal den Kollegen Kostic aus der Nationalmannschaft von Serbien. Ja. So ein bisschen Hoffnung kann man dann da haben. Viel eher habe ich Angst um Jovic und André Silva, der ja auch fit sein wird wieder.
Ja.
Das wird eine lustige Geschichte. Also.
Ja.
Und wie gesagt.
Dein Tipp alles, also?
Ja. Damit ich einfach mal sagen kann, ich hatte recht, Frankfurt wird 0-2 gewinnen, denke ich. Vielleicht auch höher. 0-2 wäre so. Am liebsten, wenn wir verlieren, nur 0-1. Und wäre auch schön, dass Werder mal wieder ein Tor schießt. Vielleicht ist es auch ein 1-2.
Ja, das tippe ich nämlich, ein 1-2. Also ich tippe, dass Frankfurt da sich ein bisschen mehr schwer tun wird als gegen die Bayern. Da waren sie relativ gut. Ne? Erste Halbzeit, das war ja Wahnsinn, ne? Aber dass es schon ein anderes Spiel wird, aber dass sie das wahrscheinlich knapp gewinnen werden, schätze ich.
Ja, ich hoffe auch. Also also wenn wir verlieren, dann doch bitte mit einem erhobenen Kopf, ne? Und nicht aufgeben, sondern dann halt mal in der 72. Minute ein Tor schießen und dann kurz vor Schluss nochmal einen nachsetzen, wenn man 3-0 hinten liegt oder so wie ihr das halt gegen Würzburg noch hingekriegt habt. So ein bisschen Schadensbegrenzung einfach dann zu leisten. Aber wie gesagt, die Hoffnung liegt so ein bisschen auf dieses offensive Spiel von Frankfurt, dass die das Spiel machen wollen, dass Werder sich hinten reinsetzen kann. Also die Hoffnung auf ein Unentschieden ist schon irgendwie da. Ist natürlich, wenn dann
die Mannschaft der Stunde kommt, die auch Bayern geschlagen hat, ist das ein bisschen utopisch, sich das dann natürlich zu wünschen, das ist klar. Aber ja, ich sag, Frankfurt gewinnt. Ich glaube, dass die auch relativ deutlich gewinnen, deswegen sage ich jetzt einfach mal 0-2. Der richtige Tipp kommt ja sowieso erst Freitagabend dann bei Twitter.
Ja, genau. Richtig, ja. Genau. Unsere Tweets.
Genau.
Ja, dann haben wir das ja schon fertig im Kasten.
Ja, dann kommen wir zum Stadtderby.
Stadtderby am Montag. Ja, Tipp. Also sagen wir mal so. Ich sag das jetzt mal so. Ich hoffe, also ich wünsche mir von Herzen, dass der HSV diesen gordischen Knoten durchschlägt und da mal einfach so 3-0 gewinnt. Aber das glaube ich nicht. Das ist es nämlich. Also ich.
Realist. Naja, also wie du ja schon andeuten lassen hast, es ist wichtig, die Innenverteidigerposition besetzt
zu werden. Ja, aber
gehen wir jetzt mal davon aus.
Ich kann mir beim besten Willen nicht aktuell gerade nicht vorstellen, dass der HSV da gewinnen wird. Also das und selbst ein Unentschieden. Ich glaube, der Unentschieden ist sogar das unrealistischste von allen, weil ich glaube, es wird entweder so oder so ausgehen, weil entweder schafft der HSV tatsächlich, sich irgendwie von diesen Ketten zu lösen, so, weil jetzt ja auch jeder denkt, also St. Pauli wuppt das schon, weil die gewinnen momentan alles. Der HSV hat mal wieder so eine, ja, nicht nur einen Anflug von Krise, oder Krise ist immer so ein komisches Wort, aber zumindest, es ist ja eine Ergebniskrise da, also zumindest in der Rückrunde, ne, man holt ja nicht die Punkte. Aber auf jeden Fall, das Gehirn sagt, es wird wahrscheinlich St. Pauli 2-1 gewinnen, würde ich so aus dem Bauch heraus sagen. Und zweimal Burgstaller auf jeden Fall. Vielleicht treffen wir uns einmal Terodde. Aber wie gesagt, das Herz hofft natürlich, dass da irgendwie was anderes passiert. Irgendwas Unvorhergesehenes, dass die da plötzlich loslegen wie die. Ne? Aber selbst wenn sie 3-0 führen, ist ja das nächste Problem. Weißt du, dann passiert sowas wie gegen Aue und die spielen auch 3-3. Auch das ist möglich. Beim HSV ist einmal alles möglich. Das ist ja leider das Problem. Na, diese Souveränität, das ist ja eben der Punkt. So, am besten St. Pauli führt 1-0 und der HSV schießt irgendwann das 1-1 und dann noch das 2-1. Also das ist eher denkbar.
Also damit gehe ich konform. Also ich denke tatsächlich, das wird ein relativ langweiliges Spiel ausnahmsweise. Obwohl es ja eigentlich im Moment so aufgebaut ist, dass das ein Feuerwerk werden könnte. Ich glaube, das wird ein relativ langweiliges Spiel. Ich glaube, Tune ist das durchaus bewusst, dass defensiv was passieren muss. Und man darf auch nicht vergessen, ihr habt bis Montag noch Zeit. Also ihr spielt ja jetzt nicht wie Werder zum Beispiel.
Ich bin scheiße, ich hasse das. Die ganzen anderen Mannschaften holen schon Dreier dann und stehen dann alle vor uns in der Tabelle.
Ja.
Hilfe, du.
Ja, es ist schon eine Qual. Dann. Ja, aber ihr habt bis Montag Zeit, ne? Also so ist das. Und wie du ja sagst, alle Mannschaften haben vor euch gepunktet. Ihr habt da nicht so diese Ungewissheit, sag ich mal, wie wenn jetzt ein Parallelspiel ist und sowas. Sowieso sollte man am 23., 24. Spiel, da sollte man noch nicht unbedingt auf die anderen Plätze gucken. Das ist sowieso das Verkehrte.
Bochum muss ja gegen die Würzburger Kickers spielen.
Ja.
Viel Spaß, das kann ich nur sagen, ja.
Ich glaube, dass Bochum es besser machen wird als der HSV.
Wahrscheinlich ja, aber ich sag ja, ich habe ja das sagte ich in der letzten Folge, die Würzburger Kickers habe ich gesehen gegen Fürth und ich habe sie gesehen gegen Kiel und in beiden Spielen waren sie nicht die schlechtere Mannschaft, im Gegenteil. Also die haben ja wirklich Pech
gehabt. Er hatte halt keinen Bock so.
Genau, die waren in beiden Spielen gut, also ne? Also ich frage mich auch, warum sie da unten drin stehen. Auch im Hinspiel fand ich sie gut. Und die können schon was, also die können schon Fußball spielen, das ist gar keine Frage. So. Und auch Bochum muss das erstmal gewinnen, werden sie wahrscheinlich. Aber zum Beispiel, was interessanter wird, wird Holstein Kiel gegen Aue. Ne? Also das ist auch noch lange nicht gewonnen für Kiel, weil Aue hat ja nun auch einen guten Lauf momentan.
Aber ja, kommen wir zurück zum Stadtderby. Ich muss ja auch noch mein
Team. Ja, bitte.
Also du sagst, das wird so ein eigentlich auch ein prädestiniertes Unentschieden-Spiel irgendwie, aber irgendwie kannst du dir auch kein Unentschieden vorstellen. Ich sag, das geht unentschieden aus. Ich glaube nämlich, dass der HSV relativ zeitig in Führung geht. Wer das Tor macht, ist mir vollkommen egal. Am liebsten natürlich Bobby Schubert, das ist klar. Der wird nämlich von Anfang an spielen.
Hat in einem anderen Podcast hat tatsächlich jemand Bobby Schubert in die Startelf gelobt.
Ja, wieso nicht? Wieso nicht?
Denke ich auch manchmal.
Einfach mal Terodde. Terodde hat jedes Spiel von Anfang an gemacht. Vielleicht mal ausgewechselt. Vielleicht tut es ihm das auch mal gut, einfach dann in der Halbzeit reinzukommen. Einfach Bobby Wood jetzt mal 45 Minuten lang auf dem Platz ein bisschen rumtouren lassen.
Ja, oder Winzheimer als Stürmer und dann Terodde bringen, weißt du, so nach dem Motto, genau. so einfach mal diesen Überraschungseffekt auch einfach mal machen. So, Terodde spielt jedes Spiel von Anfang an, wir wissen, was er kann, aber vielleicht ist es auch einfach diese Waffe zu haben, so, was ich dann stets nach 50, 60 Minuten 0-0 oder 1-1 und dann bringst du nochmal einen Terodde und der haut das Ding dann zweimal rein. Auch das ist eine Idee, ne? Und das ist genau der Punkt, was du da gerade sagst. Das fehlt mir so ein bisschen. Das, dieses Überraschungseffekt von.
Und was man ja auch nicht vergessen darf, man würde ja nun mal auch einen Bobby Wood belohnen. Und Fußballspieler sind nun mal so. Wenn sie irgendwas gut gemacht haben und wenn es nur eben einen Ball aus 3 Meter Entfernung über die Linie mit dem Kopf zu drücken, wie Bobby das gemacht hat,
dann das muss man erstmal schaffen.
Ja, gibt Leute, die haben das nicht geschafft, ne? Also. Ne, gibt's immer so solche Geschichten. Aber wieso nicht ihn einfach jetzt mal stärken, ihn einsetzen, 45 Minuten ihm erstmal versprechen, die er spielt. Ja. Vielleicht macht er sogar ein Ding, wer weiß. Und vielleicht ist das auch so eine Derby-Geschichte. Ne? Derby hält Bobby Wood, dann bleibt er doch noch ein Jahr länger und wie, hast du nicht gesehen.
Nein. Ja, das vielleicht nicht, aber das ist gut und zu viel. Aber ich weiß, worauf du hinaus bist. Und genau das ist auch genau richtig. Also, dass du jetzt echt mal du musst jetzt mal im Derby jetzt was Besonderes machen. Wo St. Pauli dann auch sagt, was machen die denn jetzt? Wieso spielt Terodde nicht so nach dem Motto, ne?
Ja,
genau. Was ist denn jetzt los? Warum spielt Bobby Wood so, wo so alle drüber lachen? Aber vielleicht macht man gerade mal sowas, um einfach so einen Reiz zu setzen. Und das ist genau, das ist genau der Punkt.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, der HSV wird relativ früh in Führung gehen, also nicht relativ früh, so irgendwie um die 25. bis 30., 35. Spielminute wird der HSV in Führung gehen, wird das 1-0 in die Halbzeit nehmen und kurz vor Schluss stolpert St. Pauli das Ding da irgendwie rein mit Ach und Krach und Gewalt und so ein erzwungenes 1-1 einfach und dann ist auch relativ zügig vorbei. Also ich glaube nicht, dass Burgstaller unbedingt treffen wird. So 1-1, Punkt, Ende aus.
Gut, kann St. Pauli gut mit leben, würde ich auch sagen.
Genau.
Für den HSV könnte es zu wenig sein, aber ja.
Lieber einen Punkt als gar keinen holen.
Geht's ja dann auch lustig weiter dann mit Bochum und Kiel.
Genau. Ja, dann haben wir das Stadtderby auch schon abgehakt, wa?
Ja, bitte, dann geht's weiter.
Dienstag, 18:30, da du Montag um 20 Uhr ja dir ein Spiel anguckst, werden wir, denke ich mal, nicht am Dienstag einen Podcast aufnehmen. Deswegen nehmen wir jetzt auch schon das Jahn-Regensburg-Spiel mit rein. Pokal, kennst du das noch?
Ja, lange her. Ich war aber mal ich habe das Halbfinale gesehen damals. HSV Leipzig, RB.
Ah ja,
war schön. Es ist geil, also im Stadion zu sein und ein Pokalspiel, Halbfinale ist schon geil. Also die Stimmung und das ist schon echt was Besonderes. Aber leider ging es ja 1-3 aus damals. Aber ja, Pokal gegen Regensburg, ungemütlich, aber machbar, würde ich sagen.
Ich schätze mal, dass es machbar sein sollte. Also,
wir haben jetzt auch natürlich, ich sag mal, den ungemütlichsten Zweitliga-Gegner bekommen. Also Regensburg, die kann man schon packen.
Ja, natürlich. Sieg ist Pflicht, Halbfinale ist Pflicht. Wichtig, auch aufgrund der schon gerade eben angeführten finanziellen Sicht einfach. Auf Corona-bedingt hat Werder natürlich noch ein paar Einbußen und dann ein paar Millionchen noch in die Kasse reingespult zu bekommen, weil man das Halbfinale erreicht hat. Ist ja ganz schön. Und wer weiß, es wird ja nun mal ein Nicht-Erstligist auch im Halbfinale stehen. Ob es jetzt Essen oder Kiel ist, wage ich nicht zu prognostizieren. Werder hat absolutes Losglück diese Saison im Pokal. Vielleicht kann man das ja dann über dieses Losglück dann auch ins Finale schaffen. Wobei ein Halbfinale auch schon, also sowieso wie der Pokal, seine eigenen Gesetze hat. Die 2 Euro schmeiße ich dann nach dem Podcast gerne rein. Aber ja, Siegespflicht, Werder der Favorit, Regensburg der klare Außenseiter. Regensburg wird auch um die Schwäche von Werder wissen und die werden das auch genauso versuchen. Also ich denke mal, die werden mit einer ganz, ganz asozialen Fünferkette auflaufen. Da vorne Viererkette und vorne irgendwie wahrscheinlich Jan George rein, der dann schnell irgendwie für einen Konter ist oder sowas. Und so wird das dann auch ablaufen. Also Werder muss dann auch tatsächlich dann zusehen, das Spiel auch zu machen. Da muss Kofeld dann auch endlich mal sich von der Fünferkette dann lösen. Gerade im Pokal jetzt muss es gemacht werden, meines Erachtens. Auch da gilt dann, ob Augustinsson fit ist oder nicht, ist dann egal. Ich würde ihn einfach schonen tatsächlich. Also wenn er für Frankfurt fit ist, dann soll er gegen Frankfurt bitte spielen. Gegen Regensburg würde ich ihnen dann halt wieder eine Pause geben. Ich würde ganz klar mit einer Viererkette starten. Ich würde Pavlenka hinten reinstellen, Selassie, Toprak, Friedl, Agu. Davor Groß als Sechser, der sich dann halt auch zwischen die beiden Endverteidiger fallen lassen kann, sodass du dann doch wieder mal mit einer Fünferkette agieren kannst, wenn es nötig ist. Möwald, Eggestein als Achter, Bittencourt, Rashica über außen. Einfach für die Schnelligkeit, für diese Spritzigkeit, dieses Trickreiche. Und vorne, so wie Kofeld das prognostiziert hat, würde ich einfach Füllkrug reinstellen. Und dann zusehen, dass man das Ding über 90 Minuten, und wenn es dreckig 1-0 ist, über die Bühne geschaukelt bekommt und sich dann halt auf die wichtigen Spiele Köln und Bielefeld dann halt konzentrieren zu können.
Also 1-0.
Ist mein
Tipp. Ich glaube, dass Regensburg tatsächlich einmal treffen wird, aber Werder wird das 3-1 gewinnen, meiner Meinung nach. Zwischenzeitlich wird es vielleicht mal eng, aber ich glaube, zum Ende hin raus werden sie es wohl packen. Ja, wird ungemütlich, aber ja, Regensburg, wie gesagt, die kann man schon kriegen. Ne? Also blöd wird es natürlich, wenn die in Verlängerung müssen und so.
Ja, das ist auch, da müssen wir zusehen. Ja. Denn das Hauptziel sollte eigentlich noch nicht mal unbedingt das Weiterkommen sein. Ja. Das Hauptziel sollte sein, das Ding 90 Minuten entschieden zu haben und nicht nochmal extra 30 Minuten haben zu
müssen. Ich sag mal, dann wird es auch, wenn die in eine Verlängerung gehen, dann spricht fast noch mehr für den Zweitligisten, weil dann sagen die sich auch, wir haben ja jetzt schon geschafft, den Bundesligisten hier in die Verlängerung zu kriegen.
Ja, genau.
Und dann kommt noch vielleicht noch Elfmeterschießen und dann ist sowieso Lotterie, ne? Und dann, ja, Nervensache. Und dann weiß ich nicht, ob Werder da die besseren Nerven hat gegen den Underdog. Das ist auch dann eine schwierige Nummer, aber ja, das ist alles Zukunftsmusik. Schauen wir mal.
Ja, wie gesagt, Hauptziel 90 Minuten, zweites Hauptziel weiterkommen und das Wie ist mir vollkommen egal. Hauptsache die paar Millionen gesichert und im Halbfinale.
Ja.
Ja, dann haben wir die Ausblicke auch geschafft, wa?
Ja, hervorragend. Sind wir doch gut.
Sind wir gut dabei.
Haben wir noch mal einen oder was? Einen haben wir noch.
Ja, eigentlich sogar zwei. Wir haben ja jetzt noch die Top 5 vor uns. Ja, bitte. Wir haben ja letzte Woche Hauke versprochen. Der hat ja gefragt, wie man sich personell verstärken könnte, sollte. In beiden Vereinen. Und da haben wir gesagt, das würde das Ganze ein bisschen sprengen. Ja. Ich guck mal, wir sind jetzt aber auch schon eigentlich gut dabei tatsächlich. Also, aber wir haben es ja versprochen.
Okay.
Also machen wir's. Wir beide haben uns Gedanken gemacht.
Gedanken. Und,
genau.
Aber nur ganz kurz.
Ja, ich habe mir sogar tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht.
Ja, dann, weil ich habe jetzt keine wirklich großen Namen hier. Ich habe keine
Meinung. Position
und so.
Genau. Ja. Also Name-Dropping sowieso, weil was Zugänge angeht, bin ich auch immer ganz vorsichtig. Da wird es von mir auch nicht großartig was geben.
Ja.
Ich habe jetzt auch nicht nur Zugänge, ich habe auch Abgänge reingenommen, weil ich die als wichtig empfinde. Und okay. Harry, fahr mal das Band ab. Wir haben ja ein schönes Intro tatsächlich.
Jo, mach ich.
Ja, Top 5. Wer fängt an?
Du.
Ich. Ah, Mist. Platz 5 ist bei mir ein geteilter Platz tatsächlich. Ich konnte mir nicht ganz entscheiden, was ich als wichtiger empfand, beziehungsweise es spielt beides ineinander rein. Platz 5 beinhaltet bei mir zwei Abgänge, beziehungsweise so anderthalb Abgänge, erkläre ich gleich. Bei uns laufen die Verträge von Gebre Selassie und Moisander aus, unsere beiden Kapitäne tatsächlich. Ja. Und ich empfinde es als wichtig, beide Verträge nicht zu verlängern. Speziell ganz wichtig Moisander meines Erachtens. Ich hätte ihn schon jetzt im Winter eigentlich abgegeben. Bei Gebre Selassie ist das so eine Sache. Wenn man ihn zurückstuft und ihn sagt so, okay, du kriegst die Kapitänsbinde, du bist aber garantiert kein Stammspieler mehr. Wir wollen Agu ein bisschen vermehrt einsetzen und ihn aufbauen, so dass man sagt, so ja, so 18 Spiele, 20 Spiele, die kriegst du dann auf jeden Fall noch so, ob du das jetzt Einwechselspieler ist oder so, das muss man gucken. Also nur unter starken Bedingungen würde ich den dann tatsächlich verlängern. Mhm. Deswegen so anderthalb Abgänge. Und als Neuzugang würde ich dann auch ganz klar dort einen Außenverteidiger, egal ob jetzt links oder rechts, primär lieber Linksverteidiger, auch einen Linksfuß bitte. Das wäre ganz schön tatsächlich, so auf Platz 5, dieser Abgang von Moisander und Selassie, beziehungsweise vielleicht Verbleib und ein Neuzugang auf der Verteidigerposition. Mhm.
Ja, die sind ja auch schon gefühlt Ewigkeiten bei euch, so die Namen, die sagen mir sogar was.
Ja, Selassie ist seit 2012 im Geschäft. Und ich glaube, Moisander 2015 irgendwie so muss der zu Bremen gekommen sein. Also ja, schon lange bei Werder tatsächlich. Aber ja, der Zahn der Zeit nagt an beiden, das merkt man. Ja, dein Platz 5.
Ja, ich bin auch in der Abwehr. Ich sehe Bedarf in der Innenverteidigung. Da haben wir jetzt aktuell Ambrosius und Leisner, aber man sieht schon, mit Leisner, fortgeschrittenes Alter, verletzungsanfällig, so. Und dann hast du als Backup dann noch Rick van Drongelen. Und Jonas David. Und Jonas David spielt ja überhaupt keine Rolle. Denke auch, den wird man abgeben. Van Drongelen, wie gesagt, wir haben es eben schon angedeutet, nach dem Kreuzbandriss muss auch erstmal wieder kommen. Genau. Und ob Van Drongelen dann auch wieder diese Rolle spielen kann, beziehungsweise welche Rolle hat er gespielt? Also es ist auch so für mich so auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ja, er hat Mentalität, das ist ein Talent und der hat was. Aber auf der anderen Seite, der ist auch jemand, der ist abgestiegen mit uns und hat zweimal eben die Sache auch nicht gewuppt. Ne? Ich meine, das kann man natürlich an einem Spieler nicht festmachen. Das ist mir
schon nein.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Also da ist eben auch, ich sag nur Sandhausen, wie er das Sandhausen-Spiel, wo er sich dann erst schlecht gespielt und dann auch noch diese Verletzung zugezogen hat. Also ich sehe da auf jeden Fall noch Bedarf, dass man dann, wenn David dann auch noch geht und mit diesen zwei Spielern wie Van Drongelen und Leisner, also egal in welcher Liga, braucht man da ein Backup. Also da muss etwas her, finde ich. Ja, das wäre dann meine erste Position, die ich sozusagen, wo ich Bedarf sehe. Ich habe jetzt keine Namen im Kopf, aber auf jeden Fall sollte da was kommen.
Was wäre denn mit Moisander tatsächlich? Solltet ihr jetzt in der zweiten Liga bleiben?
Ja, für die zweite Liga aber das ist ein Bremer, den nehmen wir nicht.
Der muss ja Hand auch weg, oder nicht?
Ja, der ist ja sowieso bei den Fans unten durch. Also der ist ja sowieso an allem schuld. An allem.
Ja. Ja, prinzipiell, so wie du ja auch gesagt hast, also wenn dann eine Position dünn besetzt ist, ich bin immer ein Fan davon, wenn ich eine Kaderplanstelle, also eine Position doppelt besetzt habe. Also heißt, ich spiele eine Dreierkette defensiv, da möchte ich auch 6 Innenverteidiger im Kader im Optimalfall haben. Und deswegen, da bin ich immer ein ganz großer Fan tatsächlich von. Das muss man im Vorhinein eigentlich schon wissen, wenn ich über Transfer rede. Platz 5 beinhaltet bei mir ein ganzes 4. Paket. Platz 4 beinhaltet bei mir ein komplettes Paket. Und zwar ein Paket der Abgänge. Das, was eigentlich am wichtigsten ist, bevor man überhaupt über irgendwelche Transfers von Werder reden kann. Ich mach's kurz, ich mache einfach Name-Dropping und setze dann dahinter die von mir gewünschte Ablösesumme, die auch relativ marktgerecht dann ist, hinterher. An erster Stelle steht bei mir Rashica, also nach dem Spiel vor allem gegen Hoffenheim habe ich wenig Hoffnung, dass der nochmal irgendwie ins Spiel kommt. Ich hoffe, man kriegt die aktuellen 12 Millionen, die sein Marktwert sind. Augustinsson wird auch, denke ich mal, sagen, dass er sich jetzt verabschieden möchte. 10 Millionen ist auch sein aktueller Marktwert. Ich glaube, wenn die jemand bietet, dann sollte man das Angebot annehmen. Velkovic, 7 Millionen, auch relativ marktwertorientiert. Osako ist jetzt nur noch 1,5 Millionen wert. Ich habe jetzt hier 1 Million aufgeschrieben, kann auch von mir aus ablösefrei gehen. Sargent erhoffe ich mir, dass man da ein bisschen Gewinn erwirtschaftet. 11 Millionen, aktueller Marktwert 9. Sollte sowas über 10 kommen mit eventuellen späteren Zusatzzahlungen, sollte man da auch ganz klar drüber nachdenken, meines Erachtens. Und Selke wird man ja kaufen müssen, wenn man zumindest die Liga hält. Das ist natürlich die Bedingung.
Da hat er sich auch ein Ei gelegt. Oha.
Ja, prinzipiell finde ich ihn ja nicht verkehrt. Und er zeigt ja auch gute Ansätze und ist ein Spieler, der mit seinem Charakter und mit seinem Willen auch was bewirken kann. Aber er ist der falsche Spieler, wenn Werder tatsächlich weiterhin so den Fußball spielen möchte, wie sie spielen. Ich würde gucken, dass ich säge für 3,5 bis 5 Millionen, dass man da so ein bisschen Geld wiederkriegt. Irgendwie irgendein englischer Zweitligist oder Erstligist ist so doof.
Meinst du, dafür reicht es noch bei ihm?
Ja, also die haben die Kohle, denen ist es scheißegal. Ja. Für die sind 5 Millionen Peanuts, also selbst für Zweitligisten teilweise in England. Also von daher ist da schon die Hoffnung, dass man den irgendwie unter der Haube kriegt. Andererseits denke ich mir auch so, Niklas Füllkrug ist jetzt 28 geworden im Februar, der hatte am 9.2. Geburtstag tatsächlich, sehe ich gerade. Auch mehr verletzt gewesen bei Werder, als dass der Spiele gemacht hat. Der hat 8 Spiele diese Saison gemacht, 4 Tore immerhin geschossen. Ich glaube, im Schnitt hat er pro Spiel 42 Minuten gemacht. Ich würde mich von ihm trennen. Also ich finde ihn äußerst sympathisch und es ist auch eigentlich so ein Typ Leader irgendwie, finde ich. Jetzt nicht so in der Öffentlichkeit, aber so kabinentechnisch und sowas kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der wirklich da auch einen großen Impact hat bei Werder. Aber ich kann nicht mit einem Stürmer planen, der den Kraftraum besser kennt, als dass er weiß, wie man sich die Schuhe richtig schnürt. Also das ist schon auch so eine Planstelle. Also Selke oder Füllkrug, einer von beiden muss gehen. Bei beiden würde ich mir so eine Ablösesumme von 3,5 bis 5 Millionen irgendwie wünschen. Ja. Bei Füllkrug glaube ich eher weniger noch tatsächlich, einfach weil sie ja nun mal alle wissen, außer für Ed Werder, dass er verletzungsanfällig ist. Das ist mein Platz 4.
Ja, ich bleibe in der Abwehr. Also ich bin ja allerdings auf den Außenpositionen jetzt und sehe da auch Handlungsbedarf. Wir haben noch Wagnummern. Rechts und links Leibold. Ja, genau. Und aber man hat halt keine richtigen Backups da. Das ist schon des Öfteren. Was passiert eigentlich, wenn Leibold mal ausfällt? Ne? Da musst du dann hin und her, da müssen dann aus anderen Positionen Spieler dann diese einnehmen. Und man hat zwar ein Talent mit
Brian Hein,
den kennst du sogar. Wow.
Ja, den kenne ich sogar. Ja? Gerne geholter Spieler bei 21 im Karrieremodus.
Brian Anthony Chibuk. Nein, ja, richtig. Der ja auch schon mal jetzt im Kader war, glaube ich sogar. Und ist ein interessanter Jugendspieler. Aber das muss man eben auch machen, ne? Solche Spieler hochholen. Das finde ich ist auch wichtig. Aber man muss da noch irgendwie eine gestandene oder zumindest ein Backup haben auf diesen Positionen. Auch Wagnermann hat man ja auch gesehen. Das sind dann auch schon das öftere Mal verletzt gewesen. Und so richtig ist da eben nichts in der Hinterhand. Ne? Das ist meistens dann so, dass dann einer aus dem Mittelfeld runterrutscht, zum Beispiel in der Reihe. Und da haben wir ja nun auch gesehen, das ist auch jetzt nicht so, da komme ich gleich nochmal drauf, auf das Mittelfeld. Aber ich sehe da einen Handlungsbedarf auf den Außenpositionen in der Defensive, da muss was passieren.
Ihr habt ja Jan Jamra und Wagnermann für die rechte Seite, ist das richtig?
Ja.
Und Leibold nur für die linke tatsächlich.
Genau, links ist auch deswegen mit Brian Hein, was ich gerade sagte, da links sehe ich vor allen Dingen da noch mehr Handlungsbedarf. Aber beide, zum Beispiel rechts, sind ja beide auch verletzt gewesen. Jamara hat ja nun auch eine lange Verletzungshistorie. Wagnermann ebenfalls jetzt auch des Öfteren ausgefallen. Und deswegen muss man da zumindest den Markt im Auge behalten und gucken, was da kommt. Es hängt natürlich auch ganz viel davon ab, in welcher Liga wir spielen. Das ist natürlich auch immer bei allen Sachen, die ich jetzt sage, die Frage, was kann man sich da überhaupt leisten? Bleibt man in der zweiten Liga, dann geht, glaube ich, kein Weg an zum Beispiel einem Brian Hein vorbei. Da muss man den wirklich aufbauen und fördern, dass er eine Rolle spielen kann. Ne?
Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt. Hast du irgendwie so einen Spielertypen, den du dir wünschen würdest? Also nur
schnell. Vor allen Dingen. Das ist, wir brauchen Schnelligkeit da, ne? Finde ich. Und Flexibilität, also dass man auch die Position mal wechseln kann. Und aber ich habe jetzt keine Namen im Kopf. Damit kann ich jetzt leider noch nicht dienen. Da müsste ich länger recherchieren und das gebe ich heute zu, nicht getan für dich und für unsere zahlreichen Zuhörer. Aber da ist Handlungsbedarf. Weil vor allen Dingen, was passiert nämlich mit Leibold? Ne? Ich sag mal, wenn wir wieder warum nicht aufsteigen sollten, war ja letztes Mal schon die Frage, wechselt er? Gut, seine Ausgangsposition wird wahrscheinlich auch nicht besser, wenn er das jetzt auch zum zweiten Mal nicht schafft, aber ich glaube, für den findet sich schon jemand, ein Abnehmer.
Wenn also ich sag mal so, wenn Augustinsson tatsächlich gehen sollte,
ja, also
Leibold für Werder, glaube ich.
Leibold ist ein guter, aber er ist als, da sind wir beim nächsten Punkt, er ist jetzt auch nicht so der, er ist ja Kapitän, aber der Kapitän auf dem Platz ist er auch nicht. Er geht zwar voran, aber das ist jetzt auch nicht so einer, also ein Kapitän wäre für mich Leisner. Na, also das ist Leibold nicht, aber Leibold ist halt ein solider Arbeiter, sage ich mal. Der macht sein Ding, ist schnell, an guten Tagen haut er die Flanken da rein und ist ein guter Assistgeber. Und das läuft schon ganz gut. Ne? Also letzte Saison noch besser als diese, muss man sagen. In dieser hat er ja noch ein bisschen, ja, läuft der Motor noch nicht so richtig, aber zumindest kannst du dich drauf verlassen. Also es ist wirklich ein Spieler, auf den du dich verlassen kannst. Aber wenn der jetzt auch noch gehen sollte, weiß man ja alles nicht. Aber ich sehe da zumindest, das muss man im Auge behalten. Deswegen habe ich diese Position links und rechts, vor allen Dingen links angesprochen. Da ist doch Handlungsbedarf, ja.
Ja, dann rette ich dich jetzt und mach mal meinen Platz 3.
Also ich habe mich noch gut verkauft dafür. Muss man wohl noch sagen. Ja. 3 sind wir jetzt schon.
Ja, ich bin jetzt bei Platz 3 angelangt, ja, tatsächlich. Das geht dann doch fixer, als man guckt, ne?
Ja.
Ja, ich habe ja schon den Abgang von Sargent und Selke angeschnitten. Alleine die beiden, wenn es jetzt nach meiner Nase tanzen würde, würden uns so ungefähr 14 Millionen einbringen. Und davon würde ich gerne so 4 bis 5 Millionen reinvestieren. Also wie gesagt, es ist jetzt hier kein Name-Dropping angesagt, sondern nur
Bundesliga-Manager, aber.
Ja. Hätte ich tatsächlich auch mal wieder Lust, das zu spielen. Aber ja, gut. Ja, so 4 bis 5 Millionen würde ich gerne wieder reinvestieren in einen Stürmer, wo du dir sicher sein kannst, der ist A, nicht verletzt. Und B, der schießt seine 10 Tore plus in der Saison. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man da eine Konstante drin hat. Wenn man einen absoluten Break machen möchte, dann schickt man auch Füllkrug weg, wenn auch Selke geht, also dann komplett einen Neuanfang im Sturm. Und dann halt so mit Woltemade, Dingchi und Schönfelder in der Hinterhand dann noch 1, 2 Stürmer holen, die dann halt wirklich dann Tore schießen, ne? Platz 3.
Platz 3 ist bei mir. Das Mittelfeld, das Kreative, Hand.
Der macht ja, ich glaube,
er wird ja schon spekuliert, aber ja.
Also steigt ihr nicht auf, habt ihr den noch ein Jahr in der Backe? Ganz einfach.
Ja, aber der wird selbst wenn der noch ein Jahr bleibt, wird er nicht über die Funktion oder Position des Edeljokers noch herauskommen. Also ich glaube eher, dass er sich dann schon darauf vorbereitet. Er will ja irgendwie, er soll ja auch eingebunden werden. Irgendwie habe ich da mal was gehört mit Anschlussvertrag und hier und da und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar irgendwie so ein bisschen ins, wie sag mal so, Standby-Funktion einnimmt. Wenn man nochmal gebraucht wird, wird er nochmal kommen, so Pizarro-mäßig, aber schon so ein bisschen im Trainerstab mitmacht und hier und so, weißt du, sowas. Also da kannst du dich jetzt nicht mehr drauf verlassen. So, das ist, im Grunde siehst du es jetzt diese Saison schon, dass das wahrscheinlich seine letzte sein wird. So, ist der schon mal weg, ne? Dann hast du dann Dučiak. Guter Spieler mit hohem Potenzial. Da ist aber eben auch die Frage, was passiert, wenn wir noch ein Jahr zweite Liga sind. Der wird mit Sicherheit Angebote bekommen. Also da merkst du wirklich das Potenzial. Der hat was drauf. Ist der weg, brauchen wir dringend Bedarf. Deswegen wird ja auch schon, und jetzt komme ich mal zu einem Namen, aktuell, so wie ich das gelesen habe, mit Lee von Kiel verhandelt. Ne? Aber im schlimmsten Fall für Lee steigt Kiel auf und er bleibt in der zweiten Liga mit dem HSV. Kann natürlich passieren. Aber ja, er wechselt natürlich zu einem geilen Verein, das ist ganz klar. Von Holzbein Kiel zum HSV. Also bitte, ja. Also diese Holzbein Kiel, Liebelei, kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Das ist ja schon Dänemark da oben. Aber gut, ist ja egal. Naja, auf jeden Fall, da ist Handlungsbedarf. Und ob Lee diese Funktion so einnehmen kann, weiß ich nicht. Ich habe zu wenig Spiele, muss ich ehrlich gesagt zugeben, von ihm gesehen. Wenn ich was gesehen habe, fand ich das ganz solide, was er so gemacht hat.
Lee ist das Problem, dass der eher so, also der ist immer als offensiver Mittelfeldspieler geführt, spielt allerdings eher so diese hängende Spitze.
Ja.
So, das ist eher sein Aufgabengebiet.
mit zwei Flügelspielern, so dieses Liverpool-Konstrukt, was ja Klopp auch spielen lässt. Bobby Firmino ist ja auch so ein hängender Stürmer eher. Ja. Und Salah und Mané laufen da über außen alle tot. Wenn Terodde natürlich geht.
Ja, da komme ich gleich zu.
Versuchen.
Ja, da bin ich ja noch nicht. Ne? Da bin ich ja noch nicht.
Aber auf jeden Fall finde ich das gut, denn ich glaube, das zentrale Mittelfeld ist bei euch echt sehr dünn besetzt. Ne?
Also wir müssen, also es wäre natürlich im Optimum, behalten wir Dučiak, ne? Also das ist, den kannst du noch, da kannst du auch noch ein bisschen was, da siehst du ein Potenzial, das kannst du noch mehr rauskitzeln. Ich glaube, da geht noch mehr. Der kann auf jeden Fall was. Und auch ein Onana, ne, auch wenn er jetzt mal ein Scheißspiel hatte, und das muss also so ein junger Spieler auch mal haben, aber da siehst du eben auch ein richtiges Potenzial. Ne? Also der hat ja auch schon richtig gute Spiele hingelegt. Und das in seinen jungen Jahren. Mhm. Ja, der war ja erstmal gar nicht vorgesehen für die Stammelf oder für die erste Elf oder für die überhaupt für die zweite Bundesligamannschaft, ne? Das mhm. heißt also, das sind schon ganz gute Talente, aber da muss eben, wie gesagt, wenn Hand jetzt nicht mehr geht oder nur noch 15 Minuten spielt, so Pizarro-mäßig, muss da jemand hin, ne, der für Kreativität sorgt und deswegen, also da ist Handlungsbedarf, ob Lee diese Position erfüllen kann, kann ich jetzt nicht hundertprozentig, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht, vielleicht, aber es ist auf jeden Fall ein Handlungsbedarf da. Insofern Platz 3, Mittelfeld, Zentrale. Wir haben ja auch Kin Zombie, aber Kin Zombie ist ja auch, wie, ne, das ist ja auch
immer. Also Kin Zombie, finde ich, ist eher der defensive
Part, so, aber. Hat er auch schon da gespielt, genau. Also, aber es ist eben so, ja. Bei Kin Zombie, ich sag mal so, ich meine jetzt so eher so als Spielertypen, ne? Da denkst du auch, das ist ja einer, den haben sie geholt, der hat ja in Kiel super gespielt, ne? Und beim HSV blitzt das mal so manchmal auf, aber dann kommen ganz viele Spiele, wo er wirklich untertaucht, ne? Wo du nicht viel siehst, ne? Und das ist eben so dieser Narei-Effekt, allerdings nicht ganz so stark ausgeprägt. Also da ist das doch ein bisschen solider, aber bei Narei ist das noch schlimmer. Na, und da muss doch irgendwie mal was hin, was konstant so abliefert. Naja, gut.
Ja, dann mache ich weiter. Platz 2, Silbermedaille, geht bei mir an den Flügelstürmer. Allgemein sollte Werder natürlich nach dem Abgang von Rashica zusehen, da einen Nachfolger zu generieren, der genauso funktioniert wie er. Also das ist eigentlich nur wichtig, dass der schnell ist in erster Linie. Denn Werder geht eins ganz schön ab zur Zeit und das ist die Schnelligkeit. Das war aber auch schon letzte Saison meines Erachtens so ein kleines Problem. Und ich spreche jetzt von dem Hauptersatz von Rashica im Prinzip. Da darf man auch gut und gerne mal 5 Millionen wieder hinblättern. Wichtigste ist schnell und dann vielleicht in zweiter Instanz auch ein abschlussstarker Typ-Spieler. Und dann sollte man aber auch tunlichst zusehen, dass man noch ein, zwei weitere Optionen für die Außenposition hat. Denn aktuell, wenn ich mir den gerade angucke, haben wir zwei Außenspieler. Der eine heißt Milot Rashica, der andere Oskar Schönfelder. Kennst du natürlich, ist klar.
Ja.
Jugendspieler, der aus Mainz gekommen ist im Sommer. Auch, glaube ich, bis jetzt nur einmal im Kader gewesen. Sonst eigentlich für die zweite Mannschaft vorher gesehen. Da allerdings ja nun mal das Problem, dass die Regionalliga Nord im Moment noch nicht spielt. Und sonst hast du dann nur noch die Möglichkeit, Bittencourt mal auf Außen zu setzen. Sonst machst du es nur mit defensiven Akteuren. Mit Agu, Selassie und Augustinsson. Und deshalb, da muss auf jeden Fall ein adäquater Ersatz für Rashica her und auch in der Breite was getan werden. Da darf man gerne mit ablösefreien Spielern dann auffüllen, die sich dann auch damit zufrieden geben, dann in zweiter Instanz zu sitzen und dann auch mal vielleicht nur auf der Bank sitzen und sowas. Also da ist jetzt dann auch vielleicht ein bisschen mehr Quantität erstmal vielleicht gefragt anstatt Qualität, aber allgemein sollte da was passieren. Platz 2 bei mir.
Platz 2 bei mir ist die Torwartposition.
Ah, ja, schon wieder.
Schon wieder?
Naja, ihr habt doch jetzt erst Ulreich geholt.
Ja, haben wir. Aber erstmal guckt ihr an, was Ulreich für eine Saison bislang spielt. Also der muss sich erstmal beweisen, ob das wirklich was wird. Dann, was passiert, bleiben wir in der zweiten Liga? Ist das sein Anspruch, dann beim HSV zu spielen? Oder sieht er sich dann doch wieder eher in der ersten Liga? Ist die erste Frage dann. Gehen wir in die erste Liga, frage ich, reicht das eigentlich? Das muss man dann eben, also, ne? Also deswegen sagte ich vorhin, der muss jetzt abliefern. Ne? Also der ist jetzt wirklich gefordert, so im letzten Saisondrittel, da muss jetzt wirklich was, der muss jetzt wirklich auch mal ein Spiel, sag ich mal, retten. So, das ist für mich ganz klar. Das ist die Frage, da ist dieses große Fragezeichen. Ich fand die Verpflichtung ja gut. Ich finde ihn auch als Typen eigentlich ganz gut, aber ja, Zweifel kommen schon auf, muss man eindeutig sagen. Dann haben wir Tom Mikkel. Tom Mikkel ist für den Zusammenhalt der Mannschaft enorm wichtig, ist, glaube ich, also am längsten dabei, seit, ich weiß nicht, 2009 oder 2008, keine Ahnung. Ist ein super dritter Mann, den können wir natürlich behalten, aber dann ist eben auch die zweite Position. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man spielt, wie ich eben sagte. Und spielt man in der ersten Liga, brauchst du für Ulreich definitiv eine Konkurrenz. Und ist das da Daniel Heuer-Fernandes? Weiß ich nicht. Ne, außerdem ist eben die Frage, was will Heuer-Fernandes? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ewig als zweiter Keeper, der würde wahrscheinlich dann zu einem anderen Zweitligisten wechseln, wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann braucht man auf jeden Fall, muss man hier das im Auge behalten, was passiert hier eigentlich? Ne? Man hat dann noch, wie heißt der jetzt, den man von Union geholt hat, den Keeper?
Leo Oppermann.
Oppermann. Den hat man, der soll ja ein großes Talent sein. Den hat man natürlich, sollte man im Auge behalten, kann man den dann noch mit hochholen. Er trainiert ja schon ab und zu mit. Aber ich sehe zumindest hier akuten Handlungsbedarf nicht, aber man muss das auf jeden Fall im Auge behalten, was da so passiert. Man muss gucken, was mit Ulreich passiert. Wie gesagt, hängt vom Saisonverlauf noch ab, was am Ende rauskommt, denke ich. Das wird noch eine große Rolle spielen. Und was macht Heuer-Fernandes so? Deswegen ist das schon eine Position, die muss man im Auge. Ich glaube, das ist aber euch auch ein. Pavlenka, habe ich gehört, liebäugelt ja auch mit einem Wechsel. Zumindest habe ich das gelesen.
Ja, ist nicht verkehrt. Ob er jetzt damit aktiv liebäugelt, weiß ich nicht. Aber es war nie seine Instanz oder seine Vorstellung, auf ewig bei Werder zu bleiben. Er wollte eigentlich Champions League spielen.
Ja.
Beziehungsweise mindestens international, das tut er ja nun mal bekanntermaßen mit Werder leider nicht.
Ja, ist noch keiner.
Ist jetzt halt die Frage. Also ich würde es begrüßen, wenn er bleibt, denn ich habe einfach schlechte Erfahrungen bei Werder gemacht, dass wenn ein guter Torhüter ging, dass es lange gedauert hat, um dann halt wieder einen adäquaten Nachfolger zu haben. Nach Wiese zum Beispiel kam dann das Eigengewächs Bielitz. Nach anderthalb Jahren ist Mielitz dann abgesägt worden. Dann kam Wolf, ein Ex-Hamburger tatsächlich.
Ja.
Der wurde auch nach anderthalb Jahren abgesägt. Dann kam der leihweise geholte Kuhn Kastets dann für 10 Spiele in den Kasten zum Ende der Saison. Daraufhin hat man Wiedwald verpflichtet. Der hat auch eine Saison gut durchgespielt. Dann in der zweiten Saison hat er fast seinen Startplatz an noch einen Ex-HSVer Jaroslav Drobny verloren.
Ja.
Der hat sich ja dann aber selbst rausgeschmissen im Prinzip, indem er dann im Spiel gegen Dortmund, da war ich sogar live im Stadion, sich eine schöne rote Karte eingehandelt hat, nachdem er den Startplatz gekriegt hat von Mielitz, von Wiedwald.
Ich glaube, dass ich kann mich erinnern.
Und dann kam Pavlenka erst. Also das war schöne Unkonstanz auf dem auf der Torhüter-Position.
Ja.
Das brauche ich nicht, deswegen würde ich lieber dann mit Pavlenka weitermachen. Ich würde dann Cetera verkaufen und Capino verkaufen, der aus Sandhausen zurückkommt. Da hast du dann auch nochmal ein paar 100.000 Euro auf dem Konto mehr. Sparst den Gehalt ein. Plugmann sitzt dann auf der Bank. Dos Santos Hiesler weiterhin als Nummer 3 für die zweite Mannschaft als ersten Torhüter dann aufbauen und dann ist das in Ordnung. So würde ich mir das wünschen. Keine großen Experimente auf der Torwartposition, bitte.
Ja.
Ja, da muss ich ja noch Platz 1 jetzt machen, wa?
Ja, bitte.
Bei mir ist auf Platz 1 der Sechser, der auch dieses Jahr nicht gekommen ist, also diese Saison nicht gekommen ist. Im Optimalfall ein Spielintelligenter, nicht langsamer, plus im Idealfall standardstarker Sechser. So im Prinzip Modell Nuri Sahin, nur in schnell. Sahin hat sich dann halt im letzten Jahr bei Werder so ein bisschen als Schwäche rausgestellt, weil er extrem langsam war tatsächlich. Aber sonst so von dem Typ her würde ich das gut finden, wenn man tatsächlich so einen Spieler wiederholen würde. Spontan würde mir bis auf die Standardstärke da bei Glasgow Rangers jemand einfallen, nämlich Glenn Kamara. ist ein Finne. Und der ist so einer, der holzt auch mal gerne jemanden um. Und das ist das, was ich halt vermisse. Also so ein Typ, ja. Lutscher-Typ, Thorsten Frings wäre halt ja. die Ideallösung für den Sechser, weil das ist halt eine elementare Position. Deshalb spielt wer da nur eine Fünferkette und keine Viererkette. Und es hängt ganz schön viel damit zusammen. Das ist extrem wichtig. Das ist mein Platz 1.
Ja, super. Dann kommen wir jetzt noch zu meinem Highlight hier.
Ich bin gespannt.
Es kann ja nur eins sein.
Ja, Torodde.
Torodde, genau. Also der Sturm. Wir haben im Sturm haben wir Torodde, wir haben Bobby Wood, Schuh, The Schuh und Manuel Winsheimer. So. Torodde, wenn wir die zweite Liga nochmal machen müssen, sozusagen im vierten Jahr, kann man Torodde natürlich behalten, klar. Ist dann aber auch schon ein Jahr wieder älter. Ja, ne, muss man eben gucken. Da braucht man sowieso ein Backup, ne? Auf jeden Fall.
Ja, weil.
Ja, Bobby Schuh hat ja schon einen Vertrag. Der hat ja, ja schon unterschrieben. Der geht
soll
in
den Kündigen und fertig
ist. Ja, soll er kündigen. Nee, der wird definitiv gehen. Der ist weg. Ja, und Manu Winsheimer ist ja eben so eine Wundertüte. Ne? Ist er denn derjenige, der es kann? Er zeigt es in Ansätzen. Jetzt hat aber 10, 15 Spiele eigentlich gar nicht oder 10 Spiele keine Rolle mehr groß gespielt. Ist er derjenige? Das kann man schon in Zweifel stellen. Und dann haben wir eigentlich Robin Meissner haben wir da noch stehen im Sturm, aber der spielt ja auch keine Rolle. Insofern, ja, da ist dringender Handlungsbedarf. Da muss man auf jeden Fall was tun. Auch wenn wir in die erste Liga aufsteigen sollten, erst recht natürlich, dann ist ja mit Torodde, dann kommt ja so wieder diese wird ja gepredigt, in der ersten Liga trifft er nicht, geht das wieder los. Ja, trotzdem nimmt man den mit, natürlich mit, aber du musst natürlich einen zweiten haben. Du musst vielleicht sogar einen dritten haben, wie Köln das damals auch gemacht hat. mit Torodde, mit Modest und mit Córdoba, glaube ich, die drei sogar, die dann alle für 10 bis 15 Tore gut sind. Und sowas musst du eben haben. Und da sind wir doch sehr dünn besetzt. Also da ist auf jeden Fall, sehe ich, großen Handlungsbedarf. Ja.
Ja. Platz 1. Das war's. Das waren unsere Top 5.
Ja. Schön.
Haben wir es geschafft. Kommen wir jetzt noch zur Fragerunde.
Oh ja, da hast du ja noch was wahrscheinlich. Ja, Fragen.
Ja,
bei Twitter war nichts, oder? War bei
ja, schon so ein bisschen, aber das ist ja wieder untergegangen im Chaos von Helücht und von Reik. Fange ich mal an. Ich habe nämlich über Instagram was vom lieben Jonas bekommen.
Ja.
Und Jonas stellt eine Frage bezüglich des HSV. Also geht diese Frage nur an dich. Ja. Er fragt, ist Jung die richtige Option als wirklichen Ersatz für die Innenverteidigung?
Habe ich schon beantwortet. Also ich sehe das nicht. Ich sehe auch, dass er, wenn er eine gute Leistung gebracht hat, das dann eher doch im Mittelfeld gemacht hat. Und in der Innenverteidigung ist das immer ein Wagnis. Also, und so sehe ich das. Und das hat man gegen Würzburg wieder gesehen. Und es ist erst eher so ein Spieler, wenn es läuft, dann läuft er eben mit. Und das ist auch alles okay. Aber wenn es eben drauf ankommt, ist das immer ist da immer ein Fehlerpotenzial da. Und er ist dann nicht derjenige, der so ein Spiel rumreißt oder der da irgendwie Akzente setzt wie ein Leistner. Insofern kann ich das definitiv sagen. Sehe ich nicht. Also, dass er da derjenige ist, der das oder der in der Position für uns Sinn ergibt. So, sagen wir das mal so.
Also, ich glaube, für Gedeon Jung wäre es gar nicht mal verkehrt, über einen Wechsel nachzudenken.
Ja, das.
Also, ich glaube.
Ja.
So ein Jahr zweite Liga bei einem ambitionierten Zweitligisten. Denn ich glaube schon, dass der Potenzial hat, auch im unteren Drittel der ersten Liga auf jeden Fall zu performen. Und ich glaube, deshalb wäre das für ihn gar nicht mal so ein schlechter Rat, einfach mal die Segel zu streichen in Hamburg und woanders hin zu segeln.
Ja.
Ja, dann habe ich noch eine Frage von dem lieben Bennett zugespielt bekommen. Er fragt eine Werder-Frage, also geht die nur an mich. Ich stelle mir die Frage jetzt also einfach mal selber.
wieso spielt Sargent immer? Also echt objektiv gesehen, welchen Grund könnte es haben? Habe ich eigentlich auch so, ohne das schon irgendwie zu thematisieren, beantworte die Frage. Selke ist der einzige Stürmer, den Werder im Kader hat aktuell, abgesehen von Rashica, der ist aber eher so ein Außenstürmer als ein Stoßstürmer. Sargent ist der einzige Stoßstürmer, der Tempo aufweist. Osako kommt eher über die Physis. Woltemade, ja, ist Woltemade. Selke und Füllkrug sind auch eher so die Physis-Spieler, die Kopfballspieler, die den Ball festmachen, und Ehren Dingschi ist halt einfach noch zu jung, als dass du den ständig von Anfang an spielen lässt. Ist Sargent meines Erachtens auch, aber Sargent hat einen guten Antritt und Sargent hat auch eigentlich eine gute Endgeschwindigkeit. Weshalb ich ihn sogar potenziell sogar eher auf den Flügelstürmerpositionen sehe, als dass er den Mittelstürmer immer mimen muss. Deshalb, das ist der einzige und wahre Grund tatsächlich. Also es hängt alles damit zusammen, dass Werder weiterhin in einer Fünferkette spielt. Und in dieser Fünferkette dann halt die einzigen Außenspieler, die Außenverteidiger sind und sonst keine Außenspieler mehr gibt. Denn da würde man Tempo generieren können mit Bittencourt und mit Rashica und dann wäre Sargent nicht mehr gefragt. So ist aber das Spiel von Werder darauf ausgelegt, schnell zu kontern, schnell zu zu Torraum-Szenen zu kommen, und da kannst du Davy Selke und Niklas Füllkrug eigentlich weniger gebrauchen. Die brauchst du dann, wenn der Ball tatsächlich da ist, aber der muss ja erstmal da hinkommen, und deshalb spielt Sargent tatsächlich immer von Anfang an. Ich finde es auch langsam nicht mehr ganz lustig, aber es wird wohl die nächsten zwei Spiele immer noch so sein. Also gegen Regensburg habe ich leise Hoffnung, dass er zumindest nicht neben Rashica spielen wird, sondern wenn neben Füllkrug. Aber das ist tatsächlich, denke ich mal, der wahre Grund, wieso Sargent von Anfang an spielt. Ja. Mhm. Und was denkst du? Weil er lustige Haare hat, oder?
Da bin ich zu wenig drin, muss ich sagen. Aber ich muss ganz, ich finde ihn ja eigentlich gar nicht so. Also wenn ich ihn sehe, finde ich den eigentlich immer relativ agil und spritzig. Also das ist eigentlich, also ich habe ja keine Sympathien für Werder-Spieler, aber ich meine doch zu merken, dass er sich reinhängt. Und im Gegensatz zu Selke, da bin ich mich überhaupt kein Fan von. Ne? Naja, okay. Aber lassen wir das. Ich will jetzt ja mich nicht noch über deine Spieler da.
Nein, also Sargent ist ein absolut korrekter Typ.
Ja.
So ist das nicht, aber es ist so dieses Osako-Ding bei Werder. Ihr hattet das mit Sakai. Osako hat auch immer lange von Anfang an gespielt, hat keinen Ertrag gefunden.
Ja.
Und ähnlich ist es bei Sargent. Also ich gucke jetzt mal eben rein. Ich glaube, der hat echt nur ein... Ja, okay. Zwei Bundesliga-Tore hat er diese Saison schon geschossen. Ja. Aber da darf man dann mal 1611 Minuten dann Spielzeit dazu rechnen. Das heißt, er braucht 806 Minuten pro Tor.
Ja, da hat Terodde eine bessere Quote, das stimmt.
Da hat Toprak eine bessere Torquote.
Toprak. Also,
ja,
aber der hat ja auch so eine Quote, was Fehler in der Abwehr angeht, oder?
Ja, also, ja gut, jetzt gegen Hoffenheim hat er das wieder halt voll reingeschlagen.
Ja.
Davor die Wochen war Werder defensiv gar nicht mal so schlecht. Ich gucke jetzt mal gerade, Toprak braucht übrigens 614 Minuten für ein Tor. Also vielleicht sollte man Toprak vorne in den Sturm einsetzen anstatt Sargent.
Irgendwie kann man ja mal probieren. Ich sag mal im Pokal gegen Regensburg, 90. Minute.
Ja, genau. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja.
Ja.
Wollen wir jetzt uns nochmal durch die Gefilde Twitters durchhaschen? Irgendwo kam ja noch eine Frage auf von Helücht und dem lieben Reik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder war da nichts mehr?
War da noch eine Frage?
Ja, die sollen sich mal
Es war nur so, ich hab mir den Podcast von denen heute angehört.
Mhm.
Ja, und da habe ich ein bisschen was zu geschrieben. Weil die haben ja erstmal philosophiert, wie hoch denn der FC St. Pauli gewinnen wird. Die waren bei einem 5:0. Und wie oft auch Burgstaller treffen wird.
Ach, hier, da habe ich es.
Da habe ich nur geschrieben, da werde ich noch gegensteuern. Und dann ging es dann auch über unser kulinarisches Sommerpausen-Crossover-Special dann auch, was wir ja planen. Im Sommer werden wir dann das erste Mal kein Podcast machen. Im Sommer machen wir dann, wie nennt man das, ein Vlog? Vlog, ne? Nennt man das,
glaube ich. Ja, ich glaube, ein Vlog.
Genau, und dann sieht man uns alle, wenn es Corona dann wieder zulässt, dann beim Grillen.
Ja, siehste. Aber ich habe tatsächlich die Frage von Helücht wiedergefunden.
Oh, weia.
Ich lese sie einfach und zitiere sie jetzt vollstens. Für den pestenden Elektropopper. Derby-Sieg und weiter zweite Liga oder Derby-Niederlage und erst ein Jahr später wieder zweite Liga. Was wäre Harry dem Bandabfahrer lieber? Wichtigstes Spiel des Jahres oder auch nur eines für 3 Punkte? Ach ja, was ist dieses DFB-Pokal? Fang du doch mal an.
Das ist für dich, DFB-Pokal. Da sind
wir ja, aber was siehst du denn lieber jetzt?
Mir ist scheiße.
2 Jahren wieder zweite Liga?
Habe ich schon mal beantwortet. Es ist mir, also 3 Punkte ist für mich immer wichtig. Ja, also, der Gegner ist mir eigentlich scheißegal. Und wenn sie gegen St. Pauli 5-0 verlieren und danach aufsteigen sollten, nehme ich das erst recht oder auch nehme ich das natürlich viel lieber, weil mir ist es echt egal, wirklich. Ja, was heißt egal? Egal ist es nicht. Es sind 3 Punkte in erster Linie so. Und natürlich ist es schön, gegen St. Pauli zu gewinnen. Aber was bringt mir das, so wie St. Pauli damals, 2010, ja. Ich habe es jetzt letztens erst wieder, das finde ich ja ein bisschen, ist ja schon süß, ne? Haben sie dann gepostet, 10 Jahre Derby-Sieg, haben sie 2010 2-1 bei uns gewonnen. Und danach haben sie nicht ein einziges Spiel mehr gewonnen und sind abgestiegen, sang- und klanglos. Ja. Da redet kein Mensch drüber. Aber was bringt mir das denn? Das ist doch die Frage. Also ich frag mich immer mal, das große Ganze ist doch das, worauf es ankommt. Na klar kann man sich über ein Spiel freuen, und dann sage ich immer, okay, dann gönne ich denen das. Dann haben sie ihre 3 Punkte gegen uns so. Dann können sie sich ein Ei draufpellen. Aber wenn sie dann absteigen, dann sage ich auch nur Edge, ne? Weißt du, so, ja. So muss man doch irgendwie denken. Es ist doch das große Ganze, die Saison. Wenn du die krönen kannst am Ende mit einem Aufstieg oder Platz 1 sogar, dann scheiß doch drauf. So. Ja. Ne? Natürlich, aber für den HSV zählt natürlich, und das ist ja das Credo, sie müssen ja sowieso jedes Spiel. Letztlich sind sie verdammt dazu zu siegen, weil die anderen tun es auch. Müssen sie natürlich 3 Punkte holen und diesen Derby-Sieg holen, aber das große Ganze ist wichtiger. Insofern, diese Frage stellt sich für mich gar nicht so richtig. Also, das ist auch nicht das wichtigste Spiel des Jahres. Das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich so am 32. Spieltag sein, gegen, keine Ahnung, gegen Braunschweig oder ich weiß nicht was, wo sie dann unbedingt gewinnen müssen, um den Relegationsplatz zu sichern oder Platz 2 zu sichern, so wie wir das erkennen, und dann vergeigen sie es wieder. So, das ist ja so, das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel. Na, insofern kann man das also noch entspannter sehen, ein bisschen vielleicht, jetzt.
Ja, dann zur Frage, was der DFB-Pokal ist. Es ist das, was der HSV lange nicht mehr gewonnen hat. So ein goldenes Ding. Mit
1987.
Vorne drauf. Ja.
Ich hab's gesehen.
Das ist der DFB-Pokal. Dann fragt er tatsächlich noch was. aber auch wieder eine Bremen-Frage. Für Bremen ist ja alles Paletti, solange Schalke und Köln noch in der gleichen Liga rumgurken. Da taucht nur die Frage auf, warum es Trainern aus dem Nachwuchsbereich nur in Bremen schaffen, bei den Profis einigermaßen erfolgreich zu sein und woanders dann keine Rolle mehr spielen. Naja, also so kann man das nicht sagen. Viktor Skripnik ist in Estland Meister geworden. Ne? Also, ich meine, gut.
Ach, den gibt's ja auch noch. Viktor Skripnik. Das sind so Namen, weißt du? Die sind ganz
hinten. Ja, natürlich. Aber,
ja, da war was, ja.
Da
war
ja, was. Das ist halt das Modell, was Werder fährt, um möglichst günstig irgendwie ja, Trainer abzufarmen. Also Skripnik macht in Luhansk in der Ukraine im Moment einen relativ passablen Job, glaube ich. Spielt mit denen in der Euroleague oder hat mit denen in der Euroleague gespielt. Auch nur knapp gescheitert. Alex Nuri hat ja Hertha BSC letzte Saison quasi im Alleingang gerettet, bis dann Bruno kam. Ne? Es
stimmt.
Da war was. Ich wage jetzt auch mal zu sagen, dass das Kohfeldt außerhalb von Werder auch nicht der Halsbringer ist, wie ihn alle immer sehen. Also dafür fehlt mir irgendwie die Kreativität, sich das einzureden. Also ich glaube tatsächlich auch, dass der nicht der Mann ist, der Gladbach über 2-3 Jahre ins Glück führen wird. Und das sind halt so Typen, die passieren in Bremen und die funktionieren mit Werder, weil sie Werder leben. So, Hofeld ist seit über 20 Jahren im Verein. Für den gab es, bis er dann Cheftrainer geworden ist, nichts Größeres als für Werder Bremen der Chefcoach zu sein. Und das hat er erreicht. Und ja, jetzt, also wie gesagt, wenn er wechseln sollte, glaube ich nicht, dass der der große Heilsbringer für den Verein wird, wo er hinwechselt. Also ich kann es nicht wirklich beantworten, die Frage von Helücht, aber ja.
Das kennt man von den bei den Fragen von Helücht, die kannst du die ja eigentlich nie beantworten. Vor allen Dingen ist das ja immer nur ein, das sind ja nur Hasstiraden. Zum Beispiel, wenn ich als pestender Elektropopper bezeichnet werde.
Ja, das ist. Dann wollen wir noch die Frage von Dennis Kittel nicht beantworten.
Der, das war doch Hadrian Lettig,
oder? Ja, Hadrian Lettig. Der, danke für deine Frage. Wir wagen sie einfach mal jetzt nicht öffentlich hier in diesem Podcast zu beantworten.
Müssen wir das als explizit markieren,
den Podcast. Genau, das wollen wir nicht. Wir wollen kinderfreundlich bleiben und beziehungsweise jugendfreundlich bleiben. Und deswegen lassen wir jetzt mal Hadrian Lettig außen vor.
Den lassen wir außen vor. Das kennt er nicht anders.
Ja. Ja. Jetzt haben wir es heute wieder gerockt, wa?
Ich würde sagen, ja. Jetzt gibt es Mittag. Es ist, wie lange haben wir heute? 1,44? Ja. So 1,30, 35. Ja, das läuft. Das ist ja eine Maxi-Folge, kann man sagen.
Genau, eine Maxi-Folge.
Ja, eine Maxi-Version.
Ja, natürlich gilt weiterhin. Folgt uns bei Twitter, auch mittlerweile bei Instagram.
Genau.
Kommentiert, fragt uns Sachen, geht uns auf die Nerven.
Aber ja, nur Fragen, die wir auch beantworten können.
Ja, also ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich Helücht irgendwie rausfiltern werde.
Nee, das mag der gar nicht. Also,
ja, dann soll er vernünftige Fragen stellen.
Ja, mal gucken, ob da nochmal was kommt.
Ja, dann
super.
Fahr das Band ab.
Mach ich. Und schöne Spiele dann so nächste Woche.
Ja?
Bis denn.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.